Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Asani Asiri. Ich bin Rolling Stone Redakteur und bevor wir mit dem Podcast über das bisher unbekannte Prince-Album Welcome to America starten, noch ein Hinweis in eigener Sache. Der aktuellen August-Ausgabe des Rolling Stone liegt eine weltexklusive Prince 7-Inch mit zwei Stücken von Welcome to America bei, die es nur zusammen mit dem Rolling Stone gibt. Auf der A-Seite Hot Summer und auf der B-Seite eine Live-Aufnahme von The Bird von einem Konzert in Inglewood, Kalifornien aus dem Jahr 2011. Ursprünglich ist The Bird ein Song, den Prince für The Time geschrieben und produziert hat und der auf ihrem 1984er Album Ice Cream Castle veröffentlicht wurde, sowie im Film Purple Rain zu sehen ist. Allerdings fand sie The Bird in den letzten Jahren vor Prince' Tod immer öfter in seinen eigenen Live-Shows. Die August-Ausgabe des Rolling Stone mit der weltexklusiven Prince 7-Inch ist im Handel erhältlich oder direkt unter www.rollingstone.de/prince. Willkommen bei einer neuen Folge des Rolling Stone Talk, dem Podcast des Rolling Stone Magazins. In der heutigen Episode möchten wir über jenes neue Prince-Album sprechen, das auch Titelgeschichte unserer aktuellen Ausgabe geworden ist, im August 2021. Welcome to America. Diese Platte nahm Prince 2010 auf, aber erst jetzt, 11 Jahre später, erblickt sie das Licht der Welt. Um das Ereignis gebührend zu feiern, haben wir zwei Gäste eingeladen, die Prince genauso verehren und vermissen wie ich. Zum einen Gabi Rudolph, Mitinhaberin von Marmulla und Rudolph.
Gabi, hey!
Es ist ein Berliner Management für Film, TV und Theater. Gabi ist auch Gründerin und Chefin des Online-Musikmagazins Fast Forward. Und zum anderen den Schriftsteller und Autoren Michael Bierbeck.
Autoren?
Ja.
Muss ich was wissen?
Der ein Roman über die Liebe zu Prince veröffentlichte. Das schönste Mädchen der Welt heißt es. Und mit The Prince Fan Album hat er auch Musik mit Hommagen an den Meister ins Netz gestellt.
Wo neuerdings Terence Trent D'Arby auch dabei ist.
Absolut. Mit dem Song Prince Ausrufezeichen. Und vielleicht kennt ihr Michael auch noch aus unserem ersten Talk über Prince. Das war im vergangenen Jahr zu unserer Titelgeschichte über Sign of the Times. Mein Name ist Sasan Yassiri, ich bin der Redaktionsleiter von RollingStone.de.
Sasan,
und ich heiße euch herzlich willkommen, Gabi, und herzlich willkommen, Michael.
Dankeschön, ja. Schön, dich wiederzusehen.
Ja,
schön,
vielen wieder Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, ist sehr schön, dass ihr da seid. Vielleicht können wir mal anfangen mit unserem Talk. Michael, wir hatten, das war, glaube ich, irgendwann im Laufe des Jahres, da hast du mich darauf aufmerksam gemacht. Wer unseren ersten Sign of the Times Talk gehört hat, der weiß ja vielleicht, dass wir über das Love Sexy Konzert gesprochen haben. Und dann hast du mich darauf aufmerksam gemacht, dass Gabi jemand ist, die damals auch Sat.1 vom Fernseher saß und dieses Konzert mitgestellt hat auf VHS. Und dachte, okay, jetzt haben wir da so ein Love Sexy Trio, jetzt sprechen wir auch mal gemeinsam über Prince.
Das haben wir ja gerade in dem 17-stündigen Vorgespräch ganz gut hinbekommen. Ich bin völlig fertig.
Den Kennenlern-Talk.
Ja.
Gabi, Michael, ich möchte am Anfang mal etwas einfache, profane Frage stellen, die ich hoffentlich nicht zu sehr überrascht, aber interessiert mich einfach. Seit letzten Freitag gibt es ja das Album Welcome to America endlich. Wie waren denn so eure ersten Hörempfindungen?
Ladies first.
Oh, ich? Ja, also ich meine, bei mir ist eh so, ich weiß nicht, wie es euch die letzten Jahre ging, als Prince noch gelebt hat. Ich war irgendwie so ab einem gewissen Punkt, habe mich jetzt so seine neue Releases jetzt nicht mehr so, also mich hat es einfach nicht so interessiert. Ich fand es dann auch nicht mehr so bahnbrechend wie früher. Ich habe ihn einfach immer dann, also auch heute vermisse ich ihn am meisten als Live-Künstler. Also ich glaube, ich wäre echt ab einem gewissen Punkt total fein damit gewesen, wenn er keine Sachen mehr released hätte und einfach nur weiter so gespielt hätte.
Wow, okay.
Das, ja, also, und das finde ich wirklich, also bis jetzt so heute am schlimmsten. Ich glaube, ich finde das nicht mehr, ich fände das jetzt auch nicht so tragisch, wenn die Sachen jetzt nicht mehr rauskommen würden durch den Vault. Ich finde einfach unerträglich die Vorstellung, ganz oft, das trifft mich wirklich ganz tief, dass ich so nicht mehr auf ein Prince-Konzert gehen kann.
Ja, ja.
Das verdränge ich auch wirklich so ein bisschen. Das ist so, Weil das waren echt, das waren einfach alle, also jedes Mal, dass ich ihn gesehen habe, ich habe, glaube ich, auch Glück gehabt, wir haben ja vorhin auch schon im Vorgespräch über nicht so gute Shows geredet, aber das sind bis heute sind das mit die, also ganz weit vorne die besten Konzerte, bei denen ich war. Von daher, es ist auch, also ich höre mich gerade warm dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es nicht so ein First Burner. Das ging mir auch schon so mit den Vorab-Singles. Also immer, wenn ich so die Songs so vorab gehört habe, finde es ganz interessant, dass die sich jetzt so im Gesamten machen, die für mich mehr Sinn. So, also wenn ich es in einem Stück durchhöre. Und ich habe mir dann auch die Vinyl geholt, weil ich da immer so dann nochmal einen anderen Bezug dazu kriege, wenn ich das zu Hause auf dem Plattenspieler höre. Und okay. So, jetzt es wächst langsam für mich. Ich glaube, so dieser Grundsound, so dieser bisschen so jazzig, funkige, so laidback Sound, der so auf vielen Songs ist, ist jetzt auch so nicht so meins, aber es wächst.
Ja, also bei mir wächst es auch so ein bisschen, aber man gewöhnt sich ja an alles. Und vom Ersthören her war es halt so, dass ich den Song Welcome to America unglaublich klasse finde. Auch den hätte er auch in seinen besten Zeiten nicht besser machen können. Und ich finde, dass viele Kritiken, die ich jetzt bisher gelesen habe, die stützen sich auf dieses Lied. Ich habe das Gefühl, die Kritiker haben das Album dann gar nicht zu Ende gehört, sondern einfach nur beschlossen, da schon ihn abzufeiern. Aber man muss schon sagen, es gibt unglaublich gute Songs wie Born to Die und die Ballade, wie heißt die nochmal?
When She Comes.
Das sind einfach Songs, die macht, stellt euch mal vor, ein anderer Künstler kommt mit einem Album, wo die drei Songs alleine drauf sind. Das kann der Anfang einer Weltkarriere sein. Und bei Prince sagen wir dann, ja, es waren nur drei geile Weltklasse-Songs, es müssen alle Weltklasse-Songs. Der Anspruch an ihm ist unglaublich hoch wegen der Vergangenheit. Auch bei mir selber. Und er selber hat ja immer gesagt, ich konkurriere mit meinen eigenen Songs. Und das ist das, was ich versuche im Hinterkopf zu behalten, wenn ich Welcome to America höre, dass er vielleicht, wenn ich die 80er und 90er nicht kennen würde, dieses Album völlig freier und positiver bewerten würde. So jetzt ist es einfach nicht eins von seinen 10 besten Alben, aber mit drei Hammer-Songs drauf, die so auch keiner macht.
Es ist ja, es gibt ja immer viele Spekulationen, das haben wir auch in unseren Recherchen für die Titelgeschichte dann auch mit herausgestellt, es gibt immer viele Spekulationen, warum ein Künstler ein Album veröffentlicht oder warum er sich entscheidet, das dann doch nicht zu veröffentlichen. Ich hatte da mit Morris Hayes gesprochen, seinem Mitstreiter, mit Shelby J, seiner Co-Sängerin und auch Michael Haude für den Estate, den Wall so durchforst und Sachen raussucht. Sie konnten ja auch alle irgendwie nur darüber spekulieren, warum er das eigentlich zurückgehalten hat. Aber es ist halt trotzdem ein bemerkenswerter Fall, weil das, abgesehen davon, so wie Michael Howe das auch gesagt hat, das einzige Mal überhaupt gewesen ist, dass so etwas passiert ist, mal abgesehen von dem Black Album, das vor vielen, vielen Jahrzehnten vorher schon zurückgehalten wurde. Ne? Schon ein bemerkenswerter Vorgang.
Natürlich mit der ganzen Geschichte dazu, dass er das Album nicht bringt, aber die Tour dazu spielt. Ich meine, wie verrückt ist das denn? Das bringt nur unser Prince, echt.
Ja, ich habe extra mal recherchiert. Ne? Also ich finde, auf Setlist FM steht auch viel Quatsch. Aber oft stehen auch richtige Sachen drauf. Er hat den Song tatsächlich insgesamt nur 11 Mal während der gesamten Tournee aufgeführt, aber die Tournee dann trotzdem so weiter betitelt, so wie er auch in Australien die Tour Welcome to Australia genannt hat oder Welcome to Europe, obwohl er selber Amerikaner ist, gehört ja auch schon ein bisschen Mut dazu, halt irgendwie diejenigen Leute von dem Kontinent, auf dem man dann hinreist, dann zu diesen eigenen Konzerten einzuladen. Das ist wahrscheinlich auch so eine ganz, ganz spezielle Art von Humor. Habt ihr ihn denn eigentlich um 2010 oder 11 auch live gesehen?
Ich habe eine Erinnerung daran, dass ich diese nochmal live gehört habe und dass sie für mich nicht funktioniert hat. Aber mittlerweile tue ich mich wirklich schwer bei der Menge an Konzerte, die ich gesehen habe, gerade seit 2016 überhaupt noch meine eigene Erinnerung, immer dazu zu kriegen, zu sagen, du warst vor Ort, du warst nicht vor Ort.
Ja.
Wir haben ja vorhin über das Love Sexy Konzert in Dortmund geredet. Einer der Highlights für den Prince Fan. Ich war mit 5 Freunden da. Bis heute ist es mir nicht gelungen, herauszubekommen, wer.
Ach Quatsch.
Und so viele Freunde hatte ich damals gar nicht. Und ich wusste immer genau, mit wem ich da war. Und die habe ich in den letzten Jahren gefragt. Und die meinen, nee, ich war nicht dabei. Und so ist es mit Erinnerung, ich steige mittlerweile nicht mehr durch.
Ja, aber du warst wenigstens da, Gabi und ich, wir mussten das ja, Du in Bayern, ich in Friesland, vor unserem Fernseher.
Sat.1, im Hauptprogramm, 20:15 Uhr, mit einer Werbeunterbrechung in der Mitte.
Das ist unglaublich. Aber du hast ja auch, hast du jetzt die VHS-Aufnahme, ne? Die war ein bisschen anders, als sie veröffentlicht.
Nee, ich habe das, hab das aufgenommen im Fernsehen, mit Müdrekorder.
Ja, genau. Und diese eigene Aufnahme, die du hast, die hatte teilweise auch andere Schnittbilder, als die veröffentlichte Fassung.
Ist das so?
Ja, die hat teilweise, ich weiß noch, bei Head hatte die andere, bei Little Red Corvette auch, also gerade in dem Teil, ich glaube, falls du die noch hast, diese VHS.
Ich habe meine noch. Was bietest du?
Ja,
liebe Zuhörer.
Gucken, was wir so als Rezensionsexemplare in unseren vollgefüllten Rolling Stone-Giftschränken haben. Da kann ich dir schon was abgeben.
Ich habe neulich komplett eine Aufnahme auf YouTube gesehen.
Ja.
Die war meines Erachtens nach identisch mit der, die ich da, außer dass dieser Mittelteil, bevor die, wo die Kette nur so tanzt und dann dieses orchestrale Intro und dann geht es so in I Know, der war da länger in der Aufnahme, als wie ich es damals im Fernsehen gesehen habe.
Ach, ja. Das sind Perlen für uns. Ja. Für Nicht-Fans vielleicht gar nicht so, aber für uns ist ja ganz toll, was zu hören.
Ja, ich habe tatsächlich neulich eine, versuche ich jetzt in Kurven, weil ich euch das fragen wollte, wie ihr das seht. Ich hab eine gute Freundin, die ist 15 Jahre jünger als ich, die lebt in Paris, ist großer Musikfan, die war aber wirklich nie so Prince
Affin.
Ja, so an ihr vorbeigegangen. Also auch niemanden in der Familie gehabt, der das gehört hat oder so. Und wir haben sonst einen sehr identischen Musikgeschmack. Und jetzt so versuche ich da gerade, sie da so ranzuführen. Und wir haben so in der Corona-Zeit viel so zusammen, so, okay, jetzt Start, Konzert auf YouTube oder so zusammen gucken und dann so nebenher so im Chatfenster schreiben. Und mit der habe ich das Love Sexy-Konzert eben neulich das erste Mal zusammen geguckt. Und die meinte nur so, also ich fand das auch total super, aber da habe ich das dann auch nochmal so mit den Augen gesagt, das ist schon irgendwie auch ein schräges Ding, um so als 13-Jähriger da so dran hängen zu bleiben. Also weil es ja nun jetzt auch wirklich so sehr theatral inszeniert ist.
Ne? Das ist so unüblich für heutige Zeit, also im Vergleich zu Menschen, die danach Konzerte gesehen haben?
Ja, sie fand das ein bisschen speziell. Also sie kommt auch so ein bisschen eher so aus der Folk.
Ja, aber denk noch, zwei Generationen früher, da war es völlig normal, eine Rockoper von Who mit sowas einzusteigen. Also für mich finde ich eher, dass es eine große Faszination sein kann. Ein Typ, der all die Talente hat, sich ständig umzieht, die erste Rundbühne jemals. Wow, ja.
Und der eine Rundbühne wirklich bespielen konnte.
Ja.
Ich habe inzwischen so 2-3 Konzerte in the round gesehen, wo ich dann auch so gesagt habe, ja, aber wenn ich jetzt von dir 1,5 Stunden den Rücken sehe, dann brauchst du nicht auf einer 360-Grad-Bühne spielen. Ne? Man hat sich ja wirklich die ganze Zeit, jede Ecke dieser Bühne bespielt. Und
hat es sich eigentlich mal gedreht?
Nein, die hat sich nicht gedreht.
Okay. Nein.
Nee, das ist ja gerade der Punkt. Sie musste sich nicht drehen, weil Prince alle Richtungen bedient hat. Du hast ja bei heutigen Konzerten, also wenn du amerikanische Live-Videos siehst von Konzerten, dann hast du ganz oft auch Publikum, das hinter der Bühne steht. Das hast du in Deutschland eigentlich relativ selten. Und der Grund ist wahrscheinlich der, dass du dadurch mehr Geld machen kannst, wenn du die ganze Halle füllst, anstatt der Rundbühne zuliebe, dann einen bestimmten Teil halt einfach wegzulassen. Ne?
Und so Bühne am Ende und dahinter noch?
Das hatte ich jetzt auch in Deutschland auch mal. Das habe ich in Köln gehabt, als ich U2 2015 in Köln gesehen habe. Da haben wir auch Tickets verkauft für den Teil hinter dem Schlagzeuger Larry Mullen. Das ist irgendwie auch ganz nett, weil man ist dann sehr dicht dran. Dann kannst du sehen, irgendwie, wo er gerade die Snare haut oder die Bassdrum. Aber tendenziell ist das für Deutschland sehr unüblich. In Amerika ist das komplett üblich, dass du halt eine Bühne hast, die keine Rundbühne ist. Das heißt, die Band spielt nur eine Richtung und du positionierst fürs gleiche Eintrittsgeld trotzdem noch Leute hinter die Bühne, die dir die ganze Zeit nur den Rücken sehen.
Ne? Die haben mich wieder.
Ja, ja.
Die machen ihre Kohle.
Das war das Tolle bei Prince, dass er halt, und das hat er halt bei der Welcome to America Bühne dann halt auch gemacht. Ne? Mhm. Er stellt ja auch eigentlich zu jeder Zeit dann irgendwo mal woanders. Ne?
Aber ich hätte die Love Sexy wirklich gerne von oben gesehen. Also da hätten die auch noch Karten verkaufen können für mich.
Ja.
Einfach nur um die Wege zu sehen und das Licht war irre. Aber zurück zu unserem aktuellen Welcome to America. Denn es gibt natürlich auch noch ein absolutes Highlight. Und zum Glück hat Gabi heute das Album hier mitgebracht. Meins ist noch nicht geliefert worden. Und der Rolling Stone hat auch noch keins. Darüber müssten wir mal reden. Jedenfalls, wenn man das Ding auspackt, ist es einfach wieder so hochwertig und klasse, die ganzen Gimmicks da drin, die Fotos sind total schön. Also das muss man im Prince Estate wirklich lassen. Das visuell und haptisch halten die das Niveau von ihm.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Mhm.
Das ist die einzige Sache, ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, weil ich ja selber auch nicht so hochgewachsen bin. wie ich vorhin gesagt habe, den Foto sieht man tatsächlich auch mal, wie klein er ist. Ne? Das sieht man auch anderen Künstlerfotos oft nicht, wenn er seine, jetzt mit, du hast gesagt, es liegt an seinem Hut.
Ja, das liegt an dem Hut. Wenn der Hut, was ist denn, einen halben Meter groß ist, dann sieht jeder klein aus. Das können wir gerne nachher ausprobieren.
Ja, aber es ist toll, ne? Es ist ja das Album, das auf das dann irgendwie die vier Jahrespause dann irgendwie danach kam, ne? Diese epische Pause. Danach kam dann, Third Art Girl, ne? Die Sachen mit Plectrum Electrum. Was glaubt ihr denn wohl? Wir können jetzt sowieso alle immer nur Vermutungen anstellen. Wie kann das sein, dass er danach erstmal vier Jahre Pause macht nach 2010 und trotzdem Welcome to America nicht veröffentlicht?
Da würde ich euch fragen, wie lief denn parallel seine Private Line?
Gute Frage.
Also wann Anfang war er 10er. Verheiratet, wann war das mit der Fehlgeburt? Weil ich,
ja, das war in den 90ern.
Das war schon die 90er. Ja, das war
96. Ja, das war deutlich früher. Das hat mich immer gewundert. Also
mich würde mal interessieren, wenn wir mal seine Frauen, seine Beziehungen parallel zu den Platten aufzeigen würden, wo war da welcher Auszeit? Weil ich kann mir vorstellen, dass jemand, der so geliefert hat wie er, einfach auch mal sich auf irgendeine neue Flamme eingelassen hat und einfach mal auch mal vielleicht einen Monat oder zwei ausgesetzt hat, falls es das gab bei ihm.
Also wenn, dann später in seinem Leben. Ich glaube, dass er ja so dann doch vielleicht irgendwie nach dieser, haben wir vorhin auch drüber geredet, traumatische Geschichte mit dem Verlust des Kindes und so, dann vielleicht doch auch, also ich meine, alle Frauen, mit denen er früher zusammen war, die ja so erzählen, dass er ja eigentlich immer Musik gemacht hat, ne? Dass er sie nachts geweckt hat, hier komm, ich muss dir was vorspielen oder so. Und dass er vielleicht später dann doch manchmal so ein bisschen Fokus auch so mehr so aufs Privatleben und aufs zurückgezogen. Ich glaube ja auch, da haben wir vorhin auch drüber geredet, über die 2011 Konzertnummer da in Köln, ne, wo er so abgebrochen hat. Ich glaube ja auch, dass er, wenn er wirklich diese Schmerzen hatte mit der Hüfte, dass das in der Zeit eigentlich auch schon war. Und dass er vielleicht sogar auch dann...
Wann war die OP? Sasa?
Das weiß ich nicht.
Aber weiß ich auch nicht.
Aber das würde ja bedeuten, Gabi, dass er quasi auch deshalb weniger Musik veröffentlicht hat, weil er parallel nicht performen konnte. Weil er hätte ihn theoretisch ja auch als kranker Mann ja auch in das Aufnahmestudio hätte bringen lassen können. Aber wahrscheinlich war es wichtig, dass das Körperliche dazu mit parallel geliefert werden konnte. Also anders willst du eigentlich nicht sehen.
Also ich habe ihn ja 2010 in der Waldbühne gesehen, weil du vorhin gefragt hast, wer ihn gesehen hat. Und das war auch das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, leider. Und da weiß ich noch, dass ich da das erste Mal gesehen habe, dass er nicht mehr diese richtigen Stiletto-High-Heels trug, sondern wie so Gesundheitsschuhe.
Creepers.
So mit so ein bisschen leicht höher werdend, aber so Stoffschuhe. Und dass er da auch schon nicht mehr so diese ganz wilden Sachen gemacht hat, wie vom Piano runterspringen in den Spagat wieder hoch in einer Dreifach-Piorette oder so. Also er war natürlich immer noch wahnsinnig agil und also sieht man da auch auf der Konzert-DVD, wie unglaublich schön er sich bewegt hat, was für ein ästhetischer Mensch er halt auch war. Ne? Aber
okay, also unsere These ist gesundheitliche Probleme. Vielleicht. Er konnte live nicht so abliefern und deswegen die Pause. Ja, wer weiß, vielleicht war es das schon. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass sein Anspruch an sich selbst und auch natürlich die Eitelkeit, die man haben muss auf dem Niveau, schon ein Problem ist, wenn du weißt, du kannst dich nicht mehr bewegen, wie du willst, dass du dann erstmal eine Scheu hast, in die Öffentlichkeit zu gehen. Ja? Also alleine den Punkt, wo er aufhörte, Spagat zu können, das muss super schwer für ihn gewesen sein. Das war ja ein Markenzeichen.
Ja? Ich habe mich oft gefragt, wann er den zum letzten Mal gemacht hat. Also ich glaube 92, 93, Love Act, Act 1, Act 2, ich glaube, da hat er das noch gemacht. Aber
da
ich
hat
glaube,
noch gemacht.
Ab Symbol dann irgendwie nicht mehr. Ne? Da war dann irgendwie das Prince-Markenzeichen für den Symbol wahrscheinlich auch nicht mehr drin. Oder? Ich meine, ich kann mich nicht erinnern, dass er da irgendwie da noch sein Spagat, und wie gesagt, haben wir von dir auch immer gesprochen, bei Get Off, MTV Awards, Spagat mit Gitarre. Und das hat er gerade wirklich alles gemacht. Aber Welcome to America hat ja auch diese tolle Blu-ray. Und was mich da am meisten gewundert hat, ist, ich habe das ja mal nachgerechnet, er hat 25 Songs gespielt und von diesen 25 waren 13 Coverversionen, beziehungsweise Songs wie The Bird, das ist halt von The Time erst veröffentlicht, wurde zwar von ihm geschrieben, aber halt nicht von ihm veröffentlicht. Wie ist das, wenn ihr auf ein Prince-Konzert geht? Habt ihr da so eine innere Checklist und sagt, die und die Songs muss er bitte spielen und es soll möglichst wenig Coverversion sein oder ist es egal, können es viel Coverversion sein? Welchen Anspruch habt ihr eigentlich unabhängig von der Performance an die Stücke, die er da aufführt?
Also bei mir war es so, dass wenn ich von einer Tour nur ein Gig gesehen habe, dann hätte ich gerne die Hits. Mhm. Aber du wusstest halt, wenn du ihn dreimal siehst oder viermal siehst, dann willst du ihn einfach als Musiker erleben. Aber so nach einem Jahr so nochmal die Hits zu hören, zumindest vier, fünf davon, fand ich immer schön. Aber davon ab, seine Band hat mich immer, bis auf Köln, also Köln Arena, zweimal in meinen Augen komplett Auswahl. Aber ansonsten hat die Band mich immer gekriegt, also er als Musiker hat mich immer gekriegt, unabhängig von der Titelwahl.
Wie ist es bei dir?
War das nicht dann auch 1993 dann auch die Act One? Nein, zu dem Symbol-Album die Tour, wo er gesagt, also in den USA ist er getourt und dann hat er gesagt, er spielt keine alten Stücke mehr. Da hat er doch eine Tour gemacht, wo er nur die neuen Stücke.
Da war auch schon Symbol, ne?
Gespielt hat. Ja.
Ab Gold Experience wahrscheinlich.
Ja, oder? Ich glaube ein bisschen eher schon. Und da und dann da habe ich lustigerweise immer gedacht, das würde ich gerne mal sehen. Also ich weiß, dass er dann die, nee, das war 93, ich weiß, dass er die Europa-Tournee, die er da dann gemacht hat, da hat er fast nur Hits gespielt. Da gab es auch, kennt ihr noch das Controversy Magazine? Hattet ihr das auch
abonniert? Ja, das hat ihr auch abonniert.
Und da war mal eine Umfrage drin.
Ja.
Welche Songs möchte man hören? Da konnte man ankreuzen.
Nein,
und eine Postkarte einschicken. Ja.
Die hatten auch so einen Plastikkarten-Fan-Mitgliedsausweis. Ja. Den hatte ich auch.
Ja, hatte ich auch.
Ich habe das dann irgendwann, aber wann wurde das eingestellt?
Ich glaube, das wurde irgendwann eingestellt.
Ab Love-Symbol oder so, ne? Weil da habe ich dann entweder das nicht mehr haben wollen oder es ging irgendwie nicht mehr. Aber es wäre die Nummer 1 Infoquelle, das Controversy-Magazin. Wann geil ist, ich habe die auch noch alle.
Ich habe die auch noch alle. Nee, und das weiß ich noch, dass da dann ein Artikel drüber drin war, dass fast alle Leute, oder du durftest drei Songs draufschreiben, glaube ich, nicht ankreuzen, sondern draufschreiben. Mhm. Und alle haben nur Hits draufgeschrieben.
Aber wurde das dann bei ihm eingereicht?
Das ist die Frage,
das
weil dann hat er nämlich eine Europatournee gemacht und da hat er nur Hits gespielt. Diese 1993, wo er dann angefangen hat mit My Name is Prince, was dann aber gar nicht er war, sondern Maite, die dann diesen Kettenhut abnahm und dann
die. War das. Das wusste ich gar nicht.
Nein?
Ich habe das ja nicht live gesehen, aber der Anfang mit dem Kettenpolizeihut, das ist dann nicht Prince, ja?
Das war, auf der Europatour war das nicht Prince. Sie kam dann runter in so einem Sessel und hat das so, er hat das gesungen offensichtlich von hinter der Bühne. Die Show habe ich viermal gesehen oder so. Sie wurde so runtergelassen in so einem Sessel und dann hat sie dann, sie ist My Name is Prince, komplett performt und am Ende hat sie die Kappe abgenommen mit diesen Ketten und dann war sie das. Und dann kam er einfach ganz lässig rausgelaufen. So. Also wärst du gar nichts. Gar kein großer Auftritt. Und hat dann einfach übernommen.
Aber hat man nicht erkennen können, dass sie das ist? An vielleicht Stilettos?
Ja, man hat das immer, genau. Also du hast es tatsächlich an den Schuhen erkannt.
Okay.
Sie hatte ja immer diese etwas so klobigen Schnürstiefel.
Ja.
Hatte ich auch. Fand ich mega. Und das, wenn man es dann, ja, wir haben uns dann auch immer so, weißt du, so meine Freundin und ich, die dann so zum vierten Mal auf dem Konzert waren, haben uns dann immer voll cool gefällt. Das kann ich eher, weißt du, so voll die Scheiße vorne in der ersten Reihe.
Umgedreht zueinander, ja, ne?
Genau.
So. Wollt gar nicht gucken.
So, und da war ich fast, weil ich war so großer Fan von dieser Love-Symbol-Platte. Die kam so raus auf so, die ist, glaube ich, auch ein paar Mal verschoben worden oder so. Oder mein Plattenladen da auf dem Dorf hat sie nicht bekommen. Ich habe ewig auf diese Platte gewartet. Und ich wollte so gerne mehr Stücke von der Platte live hören. Und da hat er dann aber, glaube ich, tatsächlich, außer dass My Name is Prince am Anfang, dann nicht viel von der gespielt.
Ja,
das fand ich ein bisschen schade. Ich wollte damals immer so in meiner Hochphase eigentlich immer gerne so die neuen Stücke von ihm hören, die ich noch nicht live gehört hatte.
Ja, das ist interessant. Ich mochte die Love Symbol Platte auch. Er hatte natürlich ein bisschen Druck mit der Platte, weil die erschien ja, das war die erste mit dem Super Warner Deal geschlossen wurde, ne? 17 Songs auch auf einmal, ein paar Skits natürlich drauf, also muss man abziehen, vielleicht kommt man netto dann vielleicht irgendwie so auf 13 oder 14. Aber das war natürlich auch dem CD-Zeitalter entsprechend, mussten diese oder sollten diese 80 Minuten einer CD, die das gefasst hat, dann tatsächlich auch füllen. Ne? Also Love Symbol halte ich auch noch sehr in Ehren, halte ich. Ich sage es, freue mich, das sagen zu können in dieser Sendung, für eine sehr sträflich unterschätzte Platte.
Ja, finde ich auch.
Reden wir vielleicht mal über das Welcome to America Konzert nochmal. Welchen Song, den ihr da gehört habt, hat euch am meisten erfreut?
Ja, also mich hat schon der Anfang umgehauen mit German Repetition. Ist für mich ein Welthit. Leider weiß es die Welt noch nicht, aber für mich ist das ein Song. Auch der Text ist so irre gut. Und es ist die zweitbeste Version von der Nummer, die ich je gehört habe. Und ich konnte das Konzert noch nicht sehen. Also wir sind hier drei Leute. Einer hat es noch gar nicht gesehen, gehört. Ich habe es gehört. Und ja, Gabi hat es.
Ja, ich habe es auch gesehen.
Ach, auch gesehen, okay.
Ja. Ja, wir sind ja, weißt du, als Journalisten bekommt man ja dann manchmal auch ein Pre-Stream.
Ah.
Und ich muss dir darüber auch berichten.
Okay.
Deswegen,
also bin ich der Einzige, der die Bilder nicht kennt. Aber das Ding zu hören war wirklich brutal. Nach 8 Songs habe ich Gabi gesimst, geil oder sowas in Großbuchstaben. Da wusste ich ja nicht, was noch alles kommt. Mhm. Und für mich ist das ein besonderer Abend von ihm. Wenn ihr einfach mal hört in Purple Rain, wie er nach dem Intro Thank You sagt, seine Stimme, ich habe den noch nie so weich sprechen hören. Also scheint irgendwas war mit dem an dem Tag. Jetzt habe ich in einem Forum die ersten, glaube ich, 5 Minuten sehen können von dem Ding und finde, dass er nicht auf Körperspannung ist. Also ihr habt es ja gesehen, wie ist der Gig für euch gewesen? Also der wird so entspannt. Mhm. Ja.
Ja, der fängt, es fängt so entspannt, es fängt ja auch extra so mellow an, so mit Joy in Repetition. Ich persönlich, ich hätte alles darum gegeben, 17 Days mal live zu hören. Ja. Das war ja immer so mein, ich habe mal gelesen über 17 Days in irgendwas, das wurde in irgendeinem Buch auch, ging es um B-Seiten oder so. Und da bin ich wie irre auf die Suche, gab es ja noch kein Internet, also bin ich wie irre auf die Suche gegangen, um diesen Song irgendwie zu finden. Da gab es auch noch nicht diese CD-Compilation mit den ganzen B-Seiten und so. Und da habe ich mir in London habe ich eine Kassettensingle von When Doves Cry gefunden, wo hinten dran noch 17 Days war. Dann habe ich das immer auf meinem Walkman gehört. Also von daher, diese 17 Days hätte ich immer gerne live gehört. Und diese Version, die dauert ja ewig. Ich habe auch gedacht, als, was ist das dritte Stück oder so im Konzert? So als dritte Nummer bei so einem Konzert, so eine 10-minütige Jam-Version von so einer B-Seite zu spielen, das finde ich schon ziemlich bold.
Ja, so. Es ist ja auch ein Hit, also ein richtiger, also es ist kein Chart-Hit gewesen, weil es eine B-Seite war, aber es ist halt ein Prince-Hit und ich glaube, wenn man sich mit Prince vielleicht gar nicht so gut auskennt und diesen Song dann hört, auch gerade als dritten schon, denkt man, okay, jetzt powert er mal die richtigen Hits raus, aber wenn man den Leuten mal erklärt, ja, das ist eine 10-Minuten-Version einer B-Seite von 1984, dann ist das schon, ich glaube, das würden viele Leute gar nicht mehr verstehen, die das Prinzip B-Seite vielleicht auch gar nicht verstehen. In der heutigen Zeit hast du ja auch nur noch digitale Songs, die du so one-off raushaust oder halt irgendwie digitale Alben, die du so gestückelt runterladen kannst, aber das Prinzip B-Seite, das ja Prince in den 80er Jahren wie kein Zweiter eigentlich hochgehalten hat, das kommt dann nochmal völlig zur Geltung und das erkennt man in einem Konzert vielleicht gar nicht, wenn man da nicht so tief drinsteckt. Ne? Mhm. Ne? Muss ich auch fragen, ob Lieder vielleicht wie Party Man, ich sag's ja auch, ich bin großer Batman-Fan, großer Fan der Platte, da frage ich mich auch immer, ob er den gemacht hat und sagt, okay, jetzt bringen wir im vorderen Teil des Konzerts jetzt auch nochmal einen Hit oder hat er es vielleicht gemacht, weil das irgendwie harmonisch in diesen Gesamtjam der Lieder gut gepasst hat.
Ich habe mich bei dem Konzert gefragt, ob der sich überhaupt um irgendwas Gedanken gemacht hat, was das Publikum pleasen könnte, wenn der so eine Show aufbaut. Ich habe eigentlich, also gerade bei der Show nochmal das Gefühl gehabt, dass der einfach total, gut, am Ende dann die Hits und so, ich glaube, da weiß er schon auch irgendwie, was er seinem Publikum schuldet, aber das wirkte für mich extrem strukturiert danach, was sich für ihn musikalisch in dem Moment und was aufeinander folgt irgendwie richtig angefühlt hat. Ich finde, dass er immer energetischer wird im Laufe des Publikums, im Laufe der Show und gleichzeitig aber auch mit, was du auch gerade gesagt hast, von, ich finde auch, er hat so eine Durchlässigkeit und so eine Weichheit, sowas, so einen ganz irren Mix.
Aber auch da würde mich wirklich interessieren, wenn wir uns nochmal wiedersehen, müssen wir es unbedingt machen. Lass uns die Alben auflisten und dann seine Private Line daneben und einfach mal da ein paar Thesen rüberziehen, was für eine Phase da war. Also seine Stimme und auch die Art, wie er auf Welcome to America, auf dem Album, nicht nur live, wie viel er andere Leute zum Beispiel singen lässt, das ist doch auch ungewöhnlich.
Ja, ja? Das merkt man auf dem Album.
Also irgendwie scheint er in einer Phase gewesen zu sein, die für ihn ungewöhnlich war, wo er vielleicht auch viel abgeben konnte oder gar nicht mehr so diesen Trieb hatte auf Kontrolle. Whatever, ich jetzt hier mit meiner Küchenpsychologie, aber irgendwas war da mit ihm und das finde ich halt für uns Nerds und Fans einfach mega spannend, dass man daraus was ableiten kann.
Ja, ich meine dieses Prinzip, in den 80ern hat das sehr, sehr stark verfolgt, dass er zu jeder oder zu fast jedem Album eine Tour gemacht hat, mit neuem Style, neuem Artwork der Bühne und hat vor allen Dingen Songs der aktuellen Platte. Und das hat er in den späten, also ab den Nullerjahren ja komplett vernachlässigt. Ne? Da hat er vor allen Dingen halt so ein Potpourri aus Songs aus allen seiner Schaffensphasen dann halt gebracht. Und da war das dann wie im Fall von Welcome to America anscheinend auch gar nicht wichtig, ob überhaupt irgendein Song von diesem Album, unabhängig davon, ob es veröffentlicht werden würde oder nicht, gespielt hat. Ne?
Ja, auf jeden Fall liegt das Album jetzt hier. Dabei ist mir aufgefallen, als ich das vorhin anfassen durfte, danke Gabi.
Gerne, Mikkel.
Dass wir unser Gespräch, das wir letztes Mal hatten, ohne das Album. gehört zu haben. Wir haben die Aufzeichnung gemacht vor Lieferung, genauso wie jetzt, ja. Vor Lieferung. Ja. Und da kann man auch nochmal sagen, dass Design of the Times ein für mich so haptisches Erlebnis war, dieses Ding auszupacken. Mhm. Also es war, das Album ist so schön, fasst sich so gut an, ist so liebevoll gemacht, und da muss man echt die Prince Estate auch wieder loben, wie mit jetzt diesem Album jetzt hier, Welcome to America. Es macht einfach Laune. Stellt euch vor, die hätten das an eine externe Agentur, denen das alles scheißegal ist, rausgegeben. Da hätten wir alle richtig Pech haben können, aber bei allen Sachen, die man bei Nachlass und Organisation und Prince Estate etc. diskutieren kann, das machen sie wirklich brillant. Ja, also ich habe immer das Gefühl, der Respekt ist da.
Ja, das haben die im Gespräch ja auch gesagt, halt irgendwie. Ich hatte die gefragt, ob die nicht auch daran gedacht hätten, vielleicht das Album 2020 zu veröffentlichen statt 2021, wegen der politischen Brisanz, als es darum ging, ob Donald Trump wiedergewählt wird oder nach der Ermordung von George Floyd in Minneapolis. Und dann hat Michael Howe im Interview auch gesagt, ja natürlich, man kann immer irgendwie überlegen, wann passt es am besten, aber durch die Covid-Krise waren die so eingeschränkt, auch in Produktionsmöglichkeiten, diese haptischen Erlebnisse überhaupt produzieren zu können, dass da halt manchmal auch äußere Kräfte drauf eingewirkt haben und manches halt irgendwie nicht ging. In dem Fall haben die gesagt, war das denn wichtig, weil ich habe die gefragt, ja, habt ihr auch daran gedacht, ein paar Maxi-Versionen beizulegen oder noch mehr Outtakes? Und dann haben die gesagt, nein, das Album kannte ja eh noch keiner, dann reichen in diesem Fall auch die 12 Songs, was soll man da mehr machen? Und da kann man sich umso mehr auf die konzentrieren. Als Science and Time zum Beispiel rauskam, habe ich das Originalalbum erstmal geskippt, weil ich dachte, das kenne ich. Und ich bin auch nicht so ein Soundfreak, dass ich jetzt höre, dass Science and Time oder Hot Thing jetzt besser klingen als vorher. Sondern bin sofort auf die Bonusstücke gegangen.
Aber ich kann nicht sagen, wir hatten ja viel darüber geredet, dass das Original-Sot-Album sehr dünn gemischt ist und sehr tricky mit den Stereo-Verhältnissen und so. Jetzt klingt es einfach fett. Es hat Bums und also jetzt klingt es auch sogar auf meiner Anlage zu Hause nach Party, wenn ich das Ding aufdrehe. Das war bei dem alten nicht.
Mhm. Gabi, ich habe noch mal eine Frage an dich, was sozusagen deine Jugend angeht und dein Fantum für Prince. Und das ist eine Frage, und die stelle ich dir jetzt, weil ich eigentlich relativ wenig weibliche Prince-Fans in meinem Freundeskreis habe. Musstest du dir jemals anhören, du hörst ihn ja, seit du 13 bist du ja Prince-Fan. Mhm. Musstest du dir jemals von jemandem anhören, dass du die Musik nur hörst, weil er so ein gut aussehender Typ ist?
Nee, weil den glaube ich, also gerade in meiner Jugend ehrlich gesagt, niemand außer mir als gut aussehend empfunden hat.
Wow.
Nee, also bei uns da so auf dem...
Okay,
auf dem Dorf.
Bayern auf dem Dorf, okay.
Mhm. Aber auch, also ich hatte dann auch so eine Freundin, die habe ich so ein bisschen mit angesteckt. Die war dann auch Prince-Fan, aber auch jetzt nicht so, dass sie ihn jetzt so attraktiv fand. Das fanden ganz viele total strange, dass ich das also ich mal ganz ehrlich, mal mit also ich hätte den vom Fleck weg geheiratet. Das war für mich das absolute Idealbild eines Mannes. Und ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, ich finde ihn wirklich, hatte das auch vorhin erzählt, dass er dann auch mal in so einer Aftershow dann so direkt so einen halben Meter vor mir stand. Ich fand ihn wirklich auch, das war ja auch nicht enttäuschend, wenn man ihn in Person gesehen hat. Wir haben auch vorhin darüber geredet, was er für ein fotogener Typ war. Aber er war ja auch in Natur. Ich fand ihn wirklich wahnsinnig schön. So, also der hatte auch so was ganz so ein bisschen was Überirdisches. Und es fielen eigentlich so die Mädels und auch heute eigentlich noch, wenn ich mit Frauen über ihn rede, es fiele ihn eigentlich eher so zu, na, wie so eine Kunstfigur fanden. Aber jetzt nicht so als so einen fleischlich attraktiven Mann. So. Und ich habe da ja auch schon drüber geschrieben, hat das gesagt, mich hat das, was ich schätze in Männern und erwarte von Männern, also so eine bestimmte Fluidity und so eine Abwesenheit von so klassisch toxischer Männlichkeit, mich hat es total geprägt. Also ich rede ja immer wieder darüber, dass wenn man so mit 13, ich hatte jetzt auch nicht so eine, also ich bin natürlich total gut und privilegiert aufgewachsen, aber ich hatte jetzt so emotional jetzt auch nicht so eine leichte Jugend und das war immer so ein Anker für mich und also eine Glückseligkeit, die ich in dieser Musik und in diesem Leben dieser Musik und dieses Beschäftigen mit diesen Texten, ich glaube, ich habe mein Englisch komplett über diese Texte gelernt und dass ich die dann immer übersetzt habe. Dann habe ich immer so Listen gemacht mit den Wörtern, die ich nicht verstanden habe und die ich nicht im grünen Pons, wenn ihr das vielleicht noch kennt, irgendwie nicht gefunden habe und bin dann damit zu meiner Englischlehrerin gegangen und so. Also für mich war das wirklich eine Welt. Und wo ich sage, wenn ich mich heute angucke, was meine Werte als Mensch und als Frau heute sind, geht total viel darauf zurück. Ja. Das mag man jetzt vielleicht voll strange finden, aber ich sage das ganz oft, dass auch wie ich heute Musik empfinde oder Kultur empfinde, Kunst, jeder muss sich irgendwie ein bisschen an ihm messen. Das kann keiner, aber ist immer so die Messlatte, die ich so anlege. Und also aber jetzt blablabla, darauf zurückgekommen. Nee, das konnte wirklich kaum einer nachvollziehen.
Liebe Zuhörer, Gabi ist Prince-Fan. Falls es euch nicht schon irgendwie, und ich kann euch nur ins Herz legen, wenn ihr ein Tränchen verdrücken wollt, dann geht auf ihre Seite fastforward.de oder kommt.
fastforward-magazine.de.
Dankeschön und lest den Danke-Prince-Text.
Ja, da steht das im Prinzip, habe ich ja, das eigentlich nur wiederholt,
so,
was da
ist. Ja, so schön drinsteht. Und rührend geschrieben. Da fliegt mir immer dein Herz zu. Mein Herz dir zu natürlich.
Du hast hoffentlich im Englischunterricht keinen Punktabzug bekommen, wenn du das Wort to mit zwei und you gemacht hast und sie und solche Sachen.
Da hat tatsächlich mein Englischlehrer zu mir gesagt, fang da nicht mit an, weil ich mal mit, ich glaube bestimmt mit dem Love Sexy Inlay oder so bin ich mal angekommen und wurde, was ist denn das? Wie ist denn das geschrieben? So.
Ja, du hattest ja den Text auch geschrieben und das würde sozusagen so einen Bogen dann zu meinem Prince-Fantum machen. Wenn man als pubertierender Junge Prince gehört hat, dann haben auch Leute gesagt, der ist auch schwul, was soll das? Ne? Das war auch so ein klassischer Spruch, den man sich dann irgendwie damit abgeholt hat. Also wie du gesagt hast, dieses Männlichkeitsbild, da kam, weil ich meine, wer war denn Mitte der 80er, als wir so Prince-Fans wurden, wer war denn da sozusagen größter Rockstar neben ihm? Das waren ein überwiegend, wenn man von Michael Jackson ab, die da tatsächlich auch sehr männlich auftretende Leute, ne? Axl Rose, Bruce Springsteen, auch Bono oder so, ne? Und das war dann schon so ein Erlebnis, also ich musste auch damit kämpfen und es wäre mir auch egal gewesen, wenn Leute gedacht hätten, ich wäre schwul, es hätte mich gar nicht gestört, aber es ist halt einfach blöd, wenn Leute halt irgendwie Menschen abwerten, nur weil sie mit ihrem Aussehen nicht zurechtkommen.
Ja, aber da muss ich ehrlich sagen, auch für mich hat Prinz ein paar Aufgaben gestellt, wo ich erstmal Zeit brauchte. Also gerade diese Strapse-Zeit und so. Also ich lebte damals in so einem Randgebiet und fing mich an, mich dementsprechend zu kleiden und auch ein, zwei Prinzelemente mit zu meiner Deutschrockband in den Proberaum zu bringen. Das war erstmal eine große Kluft.
Aber wie war das bei dir, Sasan? Also wenn du sagst, so dass als Junge, wir waren ja genau in dem gleichen Alter, ja. Ne? So. Hat dich das inspiriert, wie er sich so angezogen hat? Also hättest du auch mal Bock gehabt, so eine goldene Jacke
anzuziehen? Ja, natürlich. Also die Klamotten fand ich super geil. Ich hätte ihn nicht angezogen, aber ich hätte mit diesem Polkadot-Anzug, den Schwarz-Weiß von der Love Sexy Tournee, der beste Anzug aller Zeiten, den hätte ich gerne gekauft und zumindest besessen. Ich glaube, ich hätte nicht so gut drin ausgesehen wie er. Aber die Bühnenklamotten hätte ich mir sofort, ich habe mein ganzes Taschengeld dafür ausgegeben. Und gut, als dann Batman kam und da war ich dann 14 und da habe ich mir zumindest ein Batman-T-Shirt gekauft oder irgendwie so ein Batman-Cap. Gut, dieses Gemini-Gesicht, was er im Partyman trägt mit der Schminke, man hätte ich wahrscheinlich nicht zur Schule gehen können. Und mich hat das schon inspiriert. Also ich fand auch, dass es der mit Abstand besser aussehendste Mann aller Zeiten gewesen ist. Ich fand seine Klamotten toll. Ich weiß doch, dass meine damalige Freundin den immer nur albern fand. Also sie fand Partyman albern, sie fand Alphabet Street albern, Glam Slam. Das war auch meine erste Freundin, die ich hatte. Aber die hat zum Beispiel genauso wenig gestört, wie es meine Mutter auch nicht gestört hat, dass ich mir das auf Sexy Poster mit dem nackten Prinz aufgehängt habe. Das hat die dann auch nicht gestört. Da hat dann auch niemand gesagt, ich muss doch mal zum Kinderarzt gehen, mit dir deine Psychomotor durchleuchten oder so. Nee, also das haben die dann auch nicht gemacht. Die haben es irgendwie verstanden, dass es ein künstlerischer Ausdruck war, der da irgendwie mit hingehört hat und der mir für mich einfach prägend war. Und ich glaube auch immer noch, dass diese Offenheit, die man hat, wenn man die richtige Musik zum richtigen Zeitpunkt hört und nicht irgendwie jemand, der so kanalartig nur in eine Richtung denkt, hört, dass einem das auch helfen kann in seiner persönlichen Entwicklung. Und auch wenn ich jetzt selber kein Superstar-Musiker geworden bin, ich glaube, das hat mir dann schon geholfen, mein Wissen oder mein Interesse an Musik derart zu erweitern, dass ich das beruflich auch weiterverfolgen konnte. Das führe ich auf einen sehr großen, also zum sehr großen Teil auch auf Prince zurück tatsächlich.
Also ich habe das erstaunliche Erlebnis gehabt in einem in einer Gruppe, dass da überwiegend Frauen drin waren, die Penisfotos von ihm rumgeschickt haben.
Was?
Also nicht Penisfotos nackt, sondern er hatte da oft ohne Unterwäsche-Gigs und überall sieht man alles Mögliche von ihm. Und diese Fotos wirklich, die reden wirklich überwiegend über sein Aussehen, über seinen Arsch, über seinen Penis und so weiter.
Aber man sieht nur das, wie sie es durchzeichnet, den Stoff. Ne?
Genau.
Ja. Ach so.
Aber sehr deutlich, also sehr oft. Und sehr deutlich, das war schon ein Stilmittel von ihm. Ja.
Ach, das wusste ich überhaupt. Also bei Robert Plant weiß man das ja mit den sehr engen Jeans.
Naja, so aber bei der New Tour, da hatte er doch auch immer so diese Anzüge, so ganz eng. Und dann so über eine Seite.
Ja.
Das war, also ich, das ist jetzt auch nicht an mir vorbeigegangen. Ich erinnere mich da durchaus.
Also für mich als Mann war es echt schockierend, dass Frauen so sexistisch sind.
Ja.
Bei einem Typen, der so viel anbietet wie er, ihn auf sein Ding zu reduzieren in dem Moment. Aber vielleicht gehört es einfach dazu. Ich allerdings bin nie auf den Gedanken gekommen, auf den Schritt von Michelle Pfeiffer zum Beispiel zu gucken, um zu sehen, ob ich irgendwas sehe. Also für mich war er immer ein Künstler und dieses Runterreduzieren auf das Sexuelle, obwohl er ein extrem erotischer Mensch war und ich seine Hände zum Beispiel liebe, wie die aussehen, wie er die bewegt, wenn er Gitarre spielt und so weiter. Aber ich habe den nie als Sexobjekt empfunden.
Aber sag mal, Michael, darf ich mal fragen, wie bist du denn in diese Gruppe da hineingekommen? Ja. Wie hast du dich da den Weg da rein ergaunert?
Das ist eine lange Geschichte, aber lass uns doch über dich reden. Mir fällt gerade ein, du hast doch letztes Mal gesagt, dass alle Frauen in deinem Leben nicht Prinz mögen. Was ist denn da passiert?
Ich verstehe es nicht. Also es ist ja inzwischen noch nicht mal mehr so, dass ich das den Frauen, mit denen ich zusammen gewesen bin, jetzt bin ich ja schon seit einiger Zeit glücklich verheiratet, aber dass ich das, also zuletzt war es noch nicht mal mehr so, dass ich Bock hatte, darüber zu reden, weil ich hatte auch keinen Bock, mir die Antwort abzuholen.
Okay.
Also als ich Teenager war, da zeigt man ja auch eine Begeisterung, die man vielleicht nicht ablegt, aber die man nicht mehr unbedingt zu verbalisieren braucht. Als ich Teenager war, habe ich sofort abgeklopft, wie ist eure Meinung zu diesem Musiker und so weiter. Und dann gab es, also ich meine, ich war 14, 15, da standen vielleicht die Partner dann doch eher höchstens auf Depeche Mode, wenn es ein bisschen cooler werden konnte, sonst halt auf New Kids on the Block sogar noch. Und ich musste einfach, ich bringe nichts, wenn ich damit irgendwann einfach anfange. Und meine Frau, die hat mal über Prince gesagt, sie muss oft lachen, wenn sie ihn hört. Also sie findet ihn nicht doof, aber sie muss oft lachen, weil sie sich stark darauf beim Hören fokussiert, wie er schreit. Ihr gefällt es am liebsten, wenn eine Rhythmusmaschine läuft, ne? Also irgendwie auch ganz mit Rehearsal-Bootlegs oder so, wenn dann irgendwie 20 Minuten lang das Stück Sex läuft oder wenn 20 Minuten lang der Beat von Hot Sing läuft, wenn er einfach so Kommandos brüllt, das mag sie eigentlich am liebsten.
Merkt ihr den Teil, Sasan?
Ja, mein Rhythmus steht nach außen. Meine Kommandos, die müssen doch kommen, natürlich. Ne? Aber das, also inzwischen, also man lernt dann auch Menschen kennen, die sehr humorvoll mit ihm umgehen. Ja. Aber diesen Fanatismus, den ich über Jahre lang an den Tag gelegt hat, da wurde dann eher darüber lustig gemacht, wie man sich in so einen Menschen so hineinsteigern kann. Aber ich bleibe halt dabei und ich glaube, deswegen sitzen wir drei ja auch hier zusammen. Er ist einfach der Allergrößte und das auch noch nach seinem Tod. Ne? Deswegen sind wir ja auch so fasziniert von ihm.
Also mein Mann, mit dem ich jetzt seit 18 Jahren zusammen bin, ist der erste Mann, den ich getroffen habe, der richtig auch Prince-Fan war.
Wow.
It opened some doors.
Ja, da kann man sich gegenseitig inspirieren.
Ja, und der auch sagt, dass ihn das schon in seinem Wahrnehmen von Männlichkeit und so, also durchaus geprägt hat. So.
Ja.
Und auch schwierige Zeit gehabt hat. Ne? So, seine Mutter auch in Teenagerjahren gestorben. Und also wir... das uns durchaus verbindet, in dieser Musik so einen Trost, so einen Comfort gefunden zu haben.
Aber da frage ich mich wirklich, wie war es für Nicht-Prinz-Fans? Ich weiß aus den 80ern, dass ich meine Band so genervt habe, dass die irgendwann in Purple Rain im Kinofilm gegangen sind. Also was es wohl für die gemacht hat, dass die sehen, dass der größte amerikanische Star gerade in Strapsen rumläuft und eine völlig andere Sexualität verbreitet und eine Eleganz dabei verbreitet. Ich glaube nicht, dass es spurlos auch an Nicht-Prince-Fans vorbeigegangen ist. Weil dazu kam ja, dass er extrem erfolgreich war. Und ich glaube schon, dass manche Leute dann gedacht haben, ja gut, dann kann das ja nicht so falsch sein.
Ja.
Also seine Bedeutung im Sexuellen, und vorhin hatten wir auch das Thema Diversity für die Black Community als Sprachrohr und so weiter, was er da alles entwickelt hat. Ich glaube, das ist uns Weißen auch vielleicht auch gar nicht so richtig klar.
Das kann sein, zu dem Sexuellen. Ne? Nein, es ist natürlich schon so, dass, also ich glaube, es wurde vielen strikten Heteromännern sehr leicht gemacht, Prince trotz, in Anführungszeichen trotz der Strapse zu mögen, weil doch viele seiner Lieder gerade in dieser Phase doch sehr direkt auch an Frauen adressiert gewesen sind. Das Wort Girl, taucht oft auf oder generell viele weibliche Umschreibungen auch vom Geschlechtsorgan oder von der Frau an sich. Und ich glaube, dass es so eine Art Sicherheit vielen unsicheren Männern auch bot, die nicht wussten, dürfte ich den jetzt auch hören, wenn er das Lied vielleicht an einen Mann gerichtet hätte. Also so albern, wie der ganze Gedanke halt ist, oder die Diskussion. Aber ich glaube, das ist für viele strikte Hetero-Männer sehr, sehr leicht gewesen, es ihn doch zu mögen, weil die Songs sehr einfach kodiert gewesen sind.
Ja, gut, das glaube ich. Und weil er sich natürlich auch mit den schönsten aller schönen Frauen umgeben hat. Und die Männer wahrscheinlich schon dann irgendwie gedacht haben, das funktioniert. Ne? So. Ja. Also das ist ja nur wirklich, er hat ja auch immer schöne Frauen mit auf der Bühne gehabt. Auch jetzt gerade bei dieser, ich finde es ja, wir haben auch drüber diskutiert mit den vielen Frauen auf der Bühne und die dann so den Gesang übernahmen und so. Ich finde das ja gerade bei der Show hier phänomenal, auch was die Shelby J und so, was die da machen.
Ich habe es ja bisher nur gehört, also ich bin nicht durch die Bilder abgelenkt und die Backings-Gesänge, die kommen manchmal wie Bläsersätze, dass ich schon denke, das kommt vom Band, weil es einfach zu geil perfekt ist. Irre. Ich freue mich so darauf, den Clip zu sehen.
Ja. Mann.
Ich habe übrigens den Clip von 2 Wochen vorher gesehen, von derselben Tour. Der ist auf YouTube und das war auch ein Gig im Forum. Also eigentlich 2 Wochen vorher. Der spielt nur 3 Songs von derselben Show. Und es ist auch ein fantastischer Abend, also so, dass ich langsam auf den Gedanken komme, vielleicht war das einer seiner besten Tourneen musikalisch.
Ja. Also ich habe Kommentare gelesen von Menschen im Internet, die zum Teil gesagt haben, sie waren auf allen 15 Shows. Bin ich so neidisch, wenn
geil.
Ich das...
Oh Gott.
Oh, 15 Shows und ich glaube 6 Aftershows, also insgesamt kommt man
dann so auf 21. Lalalala, ich kann dich nicht mehr hören.
Und also die sagen alle, ich, nicht eine einzige würde ich missen wollen, ne? Ich meine, über welchen Künstler, Künstlerin kann man das heute noch sagen? So.
Ja, ich meine, klar, die meisten stressigen Tourneen oder schlechten Konzerterlebnisse haben ja vor allen Dingen Bands, die innerhalb von einem Monat 30 Konzerte in 3 verschiedenen Städten geben. Ne? Mhm. Und wenn der jetzt wie in Inglewood 15 Mal hintereinander auftritt, dann bietet ihm das auch eine Sicherheit. Mhm. Er hat ja auch ein Haus im County von Los Angeles. Und das ist wahrscheinlich einfach angenehmer, auch mit Aftershows. Er hat einfach eine gewisse Art von Routine, die ihm vielleicht auch gefällt. Ne?
Ja, aber er hat vor allem auch, wenn er Songs wiederholt wie Purple Rain, das Ding musste er immer bringen. Wenn du dir überlegst, du spielst einen Song 1000 Mal und spielst ihn so gut, wie zum Beispiel auf Welcome to America auf dem Live-Club, wie ist das möglich? Also das ist wirklich auch Joy in Repetition pur. Also der muss eine Freude gehabt haben daran, immer wieder diesen Song so zu bringen, dass man ihn fühlt. Oder er hat das einfach so gut geschauspielert. Ich selber hatte mal einen kleinen Hit mit meiner Band und wir mussten den Song im Programm spielen und einmal als Zugabe. Und schon beim 30. Konzert fing er an, uns ein bisschen darüber lustig zu machen. Weißt du, also das war so, länger hat die Konzentration da nicht gehalten. Und er mit 1000 Mal Purple Rain und immer noch so, dass er mich jedes Mal kriegt. Das ist schon auch Weltklasse.
Ja. Ne, er hat ja keine einfache Geschichte mit dem Song. Ne? Also es hieß ja, dass er irgendwann auch mal keinen Bock mehr hatte, den zu spielen. Ja. Er hat dann ja im Laufe der 90er Jahre den Song auch immer weiter nach vorne in die Settelstadt nach hinten gepackt, um ihn hinter sich zu bringen oder nur die erste Strophe gesungen und dann gleich das epische Solo hinzugefügt. Aber man muss halt damit auch umgehen können, dass man halt einfach Purple Rain hören will. Ne? Muss man halt auch. Ja. Also, Mikael, was mich nochmal interessieren würde, jetzt kommen wir schon wieder auf das Thema Frauen zurück und meine Männer Sassan und Sexualität. Ja, nun habt ihr mich da irgendwie eingegeilt. Jetzt keile ich aus. Sag mal, in deinem Roman, ne, du hast da sozusagen, ich behaupte mal, es könnte dein alter Ego sein. Da geht es ja auch um jemanden, der daran verzweifelt, dass es halt auch mal eine Frau bei einem Date gegeben hat, die damit nicht richtig klarkommen kann. Wie wichtig ist es für dich eigentlich, dass du jemanden in allernächster Nähe zu dir hast, Menschen, den du liebst, der diese Liebe zu Prince auch teilt?
Das ist nicht mehr so wichtig. Ich bin wirklich super froh, dass wir 3 uns kennen. Also es ist einfach schön, bei euch mitzubekommen, dass egal was ich sage, dass ihr damit was anfangen könnt. Ja? Und ich muss ehrlich sagen, dass die Chatgruppen und vor allem die Facebook-Gruppen, das war meine Rettung nach seinem Tod. Ich hatte in meinem Umfeld niemand, der verstand, warum ich so weggebrochen bin. Ich war für einen Monat überhaupt nicht mehr ansprechbar, mehr oder weniger. Und war mitten in einer Drehbuchabgabe und hatte Meetings und war überhaupt nicht da. Schönen Gruß nochmal an die Produktionsfirma. Sorry, wurde ja verfilmt, hat also geklappt, aber ich war wirklich, das hat mich umgehauen. Und die Facebook-Gruppe damals, zu merken, dass es so viele Leute gab, denen es genauso nahe ging und ein Großteil davon hört wahrscheinlich auch heute zu. Schönen Dank nochmal, ihr Lieben. Ich hätte gern einen Freund gehabt in der Zeit, der das verstanden hat, hatte ich aber nicht. Aber es gab Ersatz im Netz, Internet.
Seid ihr diesen klassischen Prinz-Foren unterwegs gewesen eigentlich? Prinz Org?
Davor nicht, aber mit seinem Tod brauchte ich das wirklich. Es war wirklich ein Auffangbecken meiner Emotionen. Ich saß zu Hause, war völlig platt, habe in den ersten Tagen echt viel geheult. Und nach kristallisierte sich das heraus, durch das Lesen der internationalen Foren auch, dass das mit das Größte ist in meinem Leben, was mir passiert ist, diesen Typen über so lange Zeit zu begleiten und ich muss was damit machen. Meine Karriere war ja damals schon beendet und dass ich für ein Buch nochmal zurückkam, das lag nur in ihm. Und ein bisschen an den Gruppen, die alles, was ich gefühlt habe, einfach auf eine Art reflektiert haben, dass ich gemerkt habe, das ist groß, du musst es raustun.
Ja. Nun hast du ja das Buch geschrieben, aber du bist ja, wie du auch selber schon angeführt hast, auch ein Musiker. Warst Musiker, beziehungsweise... Ja, ich wollte sagen, du bist ja auch Musiker, weil vielleicht ist jetzt auch der Moment gekommen, an dem wir die... ist es eine Live-Premiere?
Das ist... die Weltpremiere. Die internationale Release.
Ja. Genau, denn Michael hat einen Song aufgenommen. Willst du den selber kurz
einleiten? Genau, die Geschichte zu einem Song ist eigentlich, dass ich seit 30 Jahren meine Musik nicht rausgebe. Also ich, in der Zeit habe ich natürlich auch ein paar Liebesbeziehungen gehabt und dann fragen die Frauen immer wieder, was hast du eigentlich gemacht? Und ich sage, ja, ist vorbei. Ja, ich habe das immer unter Verschluss gehalten und die Geschichte... Zu dem Song, jetzt holen Sie mich schon. Ja. Ich werde nie wieder
aufhören. Ich habe gerade den Notruf gewählt.
Vielen Dank,
Sasan.
Ja, die Geschichte dazu ist eigentlich, dass es möglich war, ihr werdet den Song ja gleich hören, für mich, der damals ein total straighter Rockmusiker war, vier Viertel immer nach vorne. Ich glaube, ich habe das ganze Programm der Band mit 6 Akkorden geschrieben und das ging halt für diese Musik, dass ich so viel Prince höre, dass ich an ein Keyboard gehe und sowas Komisches zusammendrücke, wie dieser Song mit einem endlos langen Intro und einem Purple Rain Fake Ende und was weiß ich. Also das ist eigentlich das, was interessant ist. Und natürlich, der Song ist vielleicht für Prince-Leute auch interessant. Nicht Prince-Leute zerreißen den bisher. Jeder Einzelne. Können nichts damit anfangen. Zu lang vorne, zu lang hinten, bla bla bla.
Ist ja krass. Ich meine, ich habe ihn ja auch schon gehört. Ich kann ihn deswegen ja auch beurteilen. Also ich finde, es ist er ist nicht nur eine gelungene Hommage, es ist auch ein gelungener eigener Song, finde ich.
Dankeschön.
Aber ich würde sagen, wir hören ihn uns einfach mal an.
Gut.
Jawohl.
Wie heißt der überhaupt?
Babe.
Los geht's.
Egal, was da alles macht. dich zu mir und lass mich dich. Spür meine Haut, spür, dass ich lebe.
Ja, das war die Weltpremiere des Songs Babe.
Damals geschrieben für die wunderschöne Elke. Grüße.
Elke sei gegrüßt, auch von mir, wenn wir uns nicht kennen. Nein, das lasse ich jetzt dir. Elke geht mich nichts an. Aber vielleicht können wir mal, gerade wenn es so um Hommagen geht, oder so Musik, die man gerne hört, kennt ihr eigentlich irgendjemanden, der so ähnlich klingt, wo er sagt, hey, der könnte so ein bisschen die Fackel wieder aufregen. Oder der findet ihr Prince wieder drin. Gibt's das?
Gabi?
Ich finde ja so, also ich denke ja, wenn man so sucht, dann findet man so ein, also bilde ich mir so ein, in allem dem, was ich gut finde ich immer so ein bisschen so ein Funken Prince. Aber das ist, glaube ich, einfach, weil er so so übermächtig für mich das alles so inspiriert hat in den letzten Jahren, dass ich glaube eigentlich, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich glaube, dass die Pop, die Rock, die R&B, sonst was, ich meine, es geht ja durch alle Genres durch, heute nicht so wäre, wie, also wenn es ihn nicht gegeben hätte. Ich kenne jetzt niemanden, der das so, wo ich jetzt sagen würde, so stilistisch oder typmäßig führt das
Für einzelne Songs, ja. Also ich finde, also ich habe ja mit meinem Freund Nils, große Grüße übrigens, Nils, der auch die Gitarre auf Babe hinten draufgelegt hat, das Prince-Fan-Album, dieses Projekt. Und das heißt, wir suchen eigentlich ständig im Netz nach Leuten, die von Prince sehr beeinflusst wurden. Und da findet man immer wieder mal Sachen wie Leute, die eine EP in England aufgenommen haben, als Dank an Prince mit 5 Songs, die so prinzig klingen von den Instrumenten her. Nur das Problem ist einfach so ein bisschen wie bei mir bei Babe, niemand kann so singen wie er. Mhm. Wenn es zum Voicing geht, kommt, dann ist es einfach vorbei.
Ja, das stimmt, absolut.
Klingt wie eine Parodie dann oft. Also die jetzt nicht, ne? Aber wenn man das zum Beispiel das, nein. Also wenn man das Falsett zum Beispiel macht oder so, ne? Also bei Künstlern wie Beck zum Beispiel, super Musiker, aber wenn er halt so klingen will wie Prince, dann weiß man, okay, das ist jetzt Beck, der so klingen will wie Prince.
Ja, aber ich habe neulich auch eine Nummer gehört, welche war das nochmal, von Jamie Cullum, wo er eine Prince-Gitarre einspielt. Und Jamie Cullum ist ja nicht bekannt für Funk-Gitarren, aber da kommt so eine Funk-Gitarre rein und du hörst die Einflüsse, da geht es mir wie Gabi überall. Aber es gibt tatsächlich auch Leute, die spielen Songs für Prince, so wie ich jetzt. Und da hörst du für einen Song extrem den Einfluss.
Ja, was in der heutigen Welt ja total fehlt, sind Künstler, die erstens jedes Jahr eine Platte machen und zweitens in diesem Jahr dann auch jeweils anders aussehen. Ne? Das gibt es irgendwie nicht mehr.
Die neue Frisur zum Kampagne.
Ja. David Bowie und Prince, ja doch.
Bowie, das war, also ist es mal schon, das Kanye West bringt auch fast jedes in der Platte raus, sieht aber jedes Jahr gleich aus. Die Turnschuhe ändern sich, die neue Jesus-Modellmarke kommt oder so. Ne? Aber ansonsten ist ja irgendwie bei den Leuten immer alles mal gleich.
Ja, und also halt dieses stilistisch unglaublich vielseitige. Ne? Also ich habe so ein bisschen, ich habe so einen Hang dazu mit Mensch, also wenn ich KünstlerInnen interviewe, komme ich eigentlich fast immer irgendwie auf Prince, weil ich immer neugierig bin, was der oder diejenige dazu sagt. Und das ist für alle, die ich irgendwie gut finde, also hat er auf jeden Fall in irgendeiner Form. Ob man das jetzt in der Musik so wiedererkennt oder in dieser stilistischen Diversität. Ja. Also wenn du jetzt jemandem sagst, das erinnert mich jetzt so daran. Also jetzt ist zum Beispiel, finden ja ganz furchtbar, aber ich fand ja eine der besten Platten letztes Jahr, fand ich Notes on a Conditional Form von The 1975, weil die auch so wahnsinnig lang ist und die ja so total absurd, viele haben das ja verrissen, dass sie gesagt haben, was will diese Platte? Das ist irgendwie, das ist so Indie-Rock und das ist irgendwie Hip-Hop und das ist so, aber so diese Boldness zu sagen, ist mir völlig egal, ob Song A zu Song B passt und so, das, in sowas erkenne ich das immer wieder und das merke ich, da springe ich sofort drauf an. Und wenn ich dann mit einem Künstler oder einer Künstlerin darüber rede, dann ist das eigentlich nie Zufall. Also dann war Prince irgendwie immer eine Konstante im Leben oder ist ein unerreichtes Ideal, was irgendwie eine Rolle spielt. Mein Mann macht sich bis heute lustig darüber, dass ich immer einen Hang habe zu Männern, die hoch singen. Das ist, also ich habe
jetzt das kann ich auch, Gabi. Ja, Mikkel.
Also so, wir haben vorhin auch schon gesagt, ich mag Jack White wahnsinnig gerne und alles, was er macht mit seinen unterschiedlichen Bands. Der kriegt das vielleicht noch hin mit immer eine andere Frisur.
Aber das hatten wir vorhin mit der künstlerischen Freiheit. Prince hat einfach so viele Grenzen verschoben. Wir hatten das ja vorhin auch noch mal, dass er eigentlich als Vorreiter der Musikbranche, also als Musiker gegen die Musikbranche einfach einen Weg aufgezeigt hat. Damals haben ihn alle für verrückt gehalten, wie er mit seinem Slave auf der Wange umging und so. Und heute wissen wir, er war Vorreiter. Und das, glaube ich, war ein sehr vielen Ding.
Ja. Also das muss man ja immer noch mal zu Welcome to America sagen. Dass das, war ich vorhin so, oh, naja, geht's. Nein, ich finde das Album schon richtig, also ich finde es schon richtig super. Ich merke, dass es so, wie ich vorhin schon gesagt habe, immer mehr wächst. Und was ich aber, was als allererste, was ich gedacht habe, wie unglaublich aktuell das ist, so als Social Commentary. Also wie er, wie
du voraus... Du meinst den Titelsong jetzt?
Generell, aber auch so das Album. Alles, die Texte, wie on point das immer alles war. Wie ich frage mich manchmal, ob Prince auch irgendwie so als Mensch irgendwie so eine banale Seite hatte. Also ich find ihn immer so nicht banal.
Wow. Das trifft es super.
Oder? Also so hat er vielleicht total gerne so cheesy Quizshows geguckt oder irgendwie sowas hat, weil das ist so, ich finde ihn da so außerweltlich, dass ich immer, das klingt jetzt total überzeugend, aber ihr versteht, was ich meine. Ja, ne?
Klar. Aber das ist doch eine Frage von Anspruch, dachte ich. Er hat einfach einen sehr hohen Anspruch an allen gehabt. Und ich kann von mir sagen, wenn ich einen hohen Anspruch früher hatte als Musiker, dann galt ich für die meisten Leute einfach eher als anstrengend, weil die mussten mehr tun. Und er war so hatte so eine Sonderstellung von Anfang an, auch durch das körperliche Erscheinungsbild und so weiter, dass die richtigen Leute eben auch mit ihm mitgegangen sind. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du zu früh hohe Ansprüche hast, dass du vor sehr viele Wände läufst. Und er hatte das Talent einfach, um über diese Hürden am Anfang auch drüber hinwegzukommen mit der ersten Platte und so.
Glaubt ihr eigentlich, dass dieser viral gegangene, das war glaube ich auch während der Welcome to America Tour, dieser viral gegangene Moment, als er Kim Kardashian von der Bühne runtergebeten hat, dass es ein Fake war, dass es mit ihr abgesprochen war, oder dass er wirklich gezeigt hat, so ein C-Celebrity hat bei mir als Möchtegern-Tänzerin nichts zu suchen. Also ich glaube nicht, dass es echt war.
Du glaubst nicht, dass es echt war?
Nee, also weil es ist, also, klar, er hat natürlich schon Leute danach unterteilt, wahrscheinlich wie startauglich sie sind oder wie gut sie in dem sind, was sie machen, oder ob sie halt nur so B-Leute sind. Aber es passt irgendwie auch nicht zu ihm, dass er mit Absicht jemanden so bloßstellt, der eine gewisse Prominenz hat. Das ist auch nicht
so. Ich habe ihn so oft Leute von der Bühne schicken sehen.
Ja, oder?
In Köln hat er einen Zugang.
Ja, aber normale Leute und nicht Stars.
Völlig egal.
Aber glaubst du, da hätte er wirklich so einen Unterschied gemacht? Vielleicht gerade deswegen, dass sie... Also
in Köln war ein Typ, der konnte 20 Mal Spagat hintereinander machen. Habt ihr das gesehen?
Nee.
Okay, er hat Leute auf die Bühne gebeten, die sollten tanzen. Da kam dieser Typ und der hat vor Prinz erstmal 20 Mal Spagat gemacht. Der hat Prinz den zum Bühnenrand geschoben und weg war der. Ja? Der musste sofort wieder gehen, da hat er auch keinen Bock drauf. Also, ich glaube einfach, dass er sich nicht veräppeln.
Das hat er bestimmt vorher noch geprobt, dieser arme Kerl.
Ach, der war 100
Pro, der hat unten noch weiter nachzug gemacht.
Aber er war ja auch ganz schön so frech, sage ich jetzt mal so auf der Bühne. Eine Freundin von mir sagte, man nennt das immer a little shit. He was a little shit. Weißt du, so. Also auch wenn es gibt doch diese, ich habe mich totgelacht, neulich so eine ganz kurze Sequenz gesehen, wo zwei so Frauen bei ihm auf der Bühne tanzen und die eine fällt so um. Kennt ihr das?
Nee.
Zwei tanzen so ganz weit und die eine fällt um. Und da guckt er nur so, wie sie da so am Boden liegt und sagt so ins Mikro, too many trips to the bar.
Also ja, knallhart.
Also ich glaube, wenn du seinen Ansprüchen und wenn das nur in dem Moment war, nicht genügt hast, dann hat der, glaube ich, keinen Unterschied gemacht, ob du jetzt... Das der Typ mit den 20 Spagaten oder Kim Kardashian warst. Und sie hat ja, ich weiß nicht, ich habe ja mal was gesehen, wie sie dazu gesagt hat, dass sie wäre erstarrt gewesen. So, sie wäre wirklich so frozen gewesen, dass sie jetzt gesagt hat, so tanz jetzt. Sie hätte es einfach nicht gekonnt.
Also hatte er Angst, dass sie mit ihrem schlechten Tanz seine Show zerstört, ja? Aber einen anderen Grund kann es ja nicht geben, weil
jeder
tanzt ja, wie er kann.
Ja, sie hat einfach gar nicht getanzt, so. Und das war dann, also sie sagte, sie wäre so erstarrt gewesen, dass sie nicht
Haben wir es. Also sie wollte, jetzt verstehe ich das. Das heißt also, sie hat am Ende sich versucht rauszuholen. In Wirklichkeit dachte sie, es würde reichen, wenn sie ihre Schönheit da
präsentiert.
Und Prince meinte, man muss schon zusammenarbeiten.
Nein, er wollte auf jeden Fall, dass sie tanzt. Und sie steht doch auch immer nur da. Man sieht das doch auf dem Bild. Ja. So
nee, dann war das genau richtig. Dann habe ich das einfach nicht gewusst.
Und dann hat er gesagt, was, du tanzt hier nicht?
Okay.
Dann runter, hier nur rumstehen und Kim Kardashian sein, das reicht bei mir.
Na, er hat ja relativ selten irgendwie über andere Stars gelästert, glaube ich. Also wir hatten das bei der Sign of the Time Story mal rausgestellt, als er im gleichen Jahr wie U2 mit Joshua Tree halt nominiert war für die Grammys, Album des Jahres, aber dann verloren hat. Und das sah man ihm auch an, das ist nicht so toll. Und dann hat er im Interview später ja gesagt, ich hab ja nichts gegen die Grammys oder gegen Preisveranstaltungen, aber du setzt dich da dann die ganze Zeit dahin, zwei Stunden, und am Ende kriegen sowieso wieder U2 dann den Grammy. Und davon abgesehen, ich kann deren Musik machen, aber die können kein Housequake machen.
Ja.
Und so, da sowas hat er dann auch mal gesagt.
Housequake von U2, das würde ich wirklich gerne hören. Und Bono sehen dabei.
Aber kennt ihr das Gerücht über die New Girl-Folge, wo er mitgespielt hat?
Das Gerücht kenne ich nicht.
Komm, Gabi, raus
damit. Aber gesehen habt ihr die, oder?
Nee, klar. Ich habe es auch nicht gesehen.
Nee? Nein. Das ist eine tolle Folge.
Muss das noch machen.
Und das spielt ja auf, dass er als Prince eine Party schmeißt. Und dass die dann da, die Mädels sind eingeladen, weil sie beinahe von jemandem von seiner Entourage überfahren worden werden. Dann kriegen die dann eine Einladung zu der Party. Und es gibt das, ich glaube, das hat sogar Zooey Deschanel irgendwie selber mal in einer Talkshow erzählt. Er wollte das unbedingt machen. Also das ging auch von ihm aus. New Girl war irgendwie seine Lieblings-Sitcom und er hat da so Bereitschaft erklärt, da mal mitzumachen. Und dann ist irgendwie die Idee aufgekommen für das Drehbuch mit einer Party und man hat so überlegt, dass man da noch so Celebrities einbringt, die dann mal so in, also ne, so als, dass man sieht, da sind auch noch andere Celebrities außer Prince, um zu zeigen, wie glamourös diese Party ist. Und da soll er wohl gesagt haben, jeder nur keine Kardashians. Und tatsächlich war es wohl wirklich geplant gewesen, irgendwie jemanden von, also raus mit den Kardashians aus dem Drehbuch. Krass. So, Weiß nicht, ob das stimmt, aber das habe ich mal gehört. So.
Ein Trauma auf beiden Seiten.
Ich kann mir generell bei ihm gut vorstellen, wenn du ihn einmal genervt oder verärgert hast, das hört man ja auch von vielen ehemaligen Begleitern, dass er da jetzt nicht der Versöhnlichste war, um
Ja, da war man draußen, ne?
Ja, da warst du draußen.
Wenn man einmal nicht gekommen ist.
Ja, oder geliefert hast oder vielleicht auch andere Ansprüche hattest als er.
Aber darf ich euch auch noch was fragen zu Welcome to America?
Natürlich.
Was mich interessiert, weil du, glaube ich, Mikkel, hattest mir diesen Artikel geschickt über Trevor Guy, heißt er. Ne? Das ist einer der Chefs, die so das Vault heutzutage kuratieren und damit verantwortlich sind jetzt für die Veröffentlichung von dem Album, der so ein bisschen was darüber erzählt hat, warum man sich dafür entschieden hat. Und er hat als Argument eins gebracht, dass er gesagt hat, ihnen ist es wichtig, mit den Releases, die sie jetzt rausbringen, Prints zugänglich zu machen, auch für die jüngere Generation. Und da, das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, ob das dafür das richtige Album ist.
Hat er das gesagt? Tja, das ist ein frommer Wunsch, das kann ich auch verstehen, aus Businessgründen und auch aus Berufspflege. Aber da finde ich nicht, dass Welcome to America groß geholfen hat. Der Titelsong, wie gesagt, ist für mich einer seiner, nicht besten, aber einer der großen Prince-Songs. Ich liebe den Titelsong. Und vielleicht kann das sein, dass jetzt, wo die Jugend sich politisiert, dass es der richtige Moment ist, um den so einen Song hinzulegen. Kann sein.
Ich meine, ich glaube, das Problem ist auch, Vielzahl der Jugendlichen würde aus Prinzip niemanden hören, der älter ist als die eigenen Eltern. Also ich glaube, dass da wirklich was dran ist. Es gibt natürlich immer gute Jugendliche, die sagen, hey, ich höre irgendwie die Rolling Stones, aber Prince ist jetzt ja schon älter, als Mick Jagger war, als ich Teenager war. Mhm. Ne? Also, ne? Also ich denke, von der, dass viele einfach sagen, das ist ihnen einfach zu uncool, dass die sich damit gar nicht beschäftigen wollen, um herauszufinden, ob es nicht zeitlose Musik ist, die auch besser ist, als es jemand machen könnte, der in ihrem Alter ist. Ich glaube, dass es wirklich eine Alterssache ist. Also ich fand die Rolling Stones, als ich 14 war, auch in Ordnung, aber wusste, das sind alte Leute, habe ich da gedacht. Ja, das sind wirklich alte Leute und das kostet Überwindung, das dann anzuerkennen. Oder du interessierst dich für Musik, die nicht so sehr auf Körperlichkeit ausgelegt ist, wie jetzt Rolling Stones oder Prince zum Beispiel, aber ABBA bietet eine gewisse Art von Zeitlosigkeit, die vielleicht auch Leuten zugänglich ist, die aber sind ja noch mehr älter als Prince. Aber da hast du halt Musik, die nicht so auf körperlichen oder sexuellen Ausdruck hin ausgelegt ist, wo du denkst, ey, kann ich für diese Person auch schwärmen einfach. Ne? Ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt, ob sich Künstler von vornherein als körperliche Menschen verkaufen oder nicht.
Was glaubt ihr, was kommt als nächstes? Was packt die Estate als nächstes auf den Tisch? Es war ja was angekündigt, irgendwie, ne? Diamond Pearls, war das nicht irgendwann mal in der Verlosung?
Durchs Netz ist das so geschwirrt. Also ich weiß ja so von offizieller Seite, Rolling Stone Seite aus, von gar nichts oder so. Also wir hatten uns ja selber mal Links geschickt, ne, dass Diamonds and Pearls jetzt irgendwie sowohl, weil das halt 30. Jubiläum jetzt diesen Herbst feiert, als auch wir haben ja so eine subliminal message oder so ein Botschaftennetz, so ein Bild mit so einer, da hast du darauf hingewiesen, da stand doch irgendwas mit Diamonds and Pearls oder so ein Foto oder so eine Collage oder sowas.
Was war das nochmal?
Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber ich meine, das wäre...
Das heißt, ihr bist offiziell als Rolling Stone.
Ja, also auch inoffiziell nichts. Wow. Also das ist die Wahrheit. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass vielleicht im Herbst das 30. Jubiläum von Diamonds and Pearls, dass es ein Anlass gewesen wäre. Ansonsten würde ich eigentlich immer darauf tippen, dass es irgendwas mit den 80er weitergeht. Also Round the World in a Day oder Parade hätte ich jetzt geschätzt. Ne?
Ja, kann ich mir nicht vorstellen.
Nee?
Irgendwie nicht. Aber was würden sie dann machen von den späteren Sachen? Also ich finde, ja, Gabi?
Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Kommt Frauengefühl, irgendwas, Instinkt?
Oh, ich bin ja immer, ich bin auch echt gar nicht immer so in diesen Re-Releases so drin. Ich bin eigentlich, also muss ich echt zugeben, ich bin immer ziemlich überrascht, wenn ich dann irgendwann was angekündigt höre. Also ich bin auch nicht viel in so Foren unterwegs. Ich nehme da immer so, was kommt. Ja, schon ein paar Mal gesagt. Ich bin so, ich weiß auch nicht. Ich fand jetzt auch natürlich den 1999 und den Sign of the Times Re-Release fand ich auch, wie du auch gesagt hast, unglaublich spannend im Hinblick auf diese ganzen unveröffentlichten Songs. Einfach nochmal zu hören, was er so genau exakt in dieser Era und zu dieser Zeit noch so kreiert hat. Und wie gute Sachen da auch dabei sind und wie er sich dann offensichtlich dafür entschieden hat, aber genau diese Songs jetzt aufs Album zu nehmen. Ich habe keine Ahnung.
Aber es gibt ja noch so Perlen, also wie zum Beispiel eins meiner Lieblingslieder von ihm ist Can't Love You Anymore. Das ist noch nie wirklich veröffentlicht worden, oder?
Ich glaube auch nicht. Ja. Ich weiß es nicht und genau.
Es kann auch keine bessere Version geben als diese Version, die er gemacht hat in einem Hotelzimmer nebenbei. Das ist so perfekt. Aber solche Songs mal nochmal zu pimpen technisch und die heute zu veröffentlichen, ich glaube, das könnte ihm so einen Schub geben, weil es liegen ja da unglaublich viele Weltklasse-Lieder noch herum, die nie auf einem Album erschienen sind oder nie, sage ich jetzt mal, offensiv beworben wurde. Und ich meine, wenn du einen neuen Markt haben willst, würde ich mit diesen Songs eher arbeiten als mit noch so einem Kelleralbum, sage ich jetzt mal, Welcome to America, wo zwei gute Songs drauf sind, aber was als Album vielleicht ja, die alten Teamfans nicht ganz abholt.
Also es ist so, mit Welcome to America hat man einen großen Vorteil. Du begibst dich nicht in die Schusslinie, weil das ist die Songreihenfolge und die Fülle des Albums, die Prince so vorgesehen hat. Mhm. Wenn du dich jetzt an den Vault ranmachst, also wirklich die Sachen, die noch wirklich niemand kennt, wirklich keiner, oder was du auch von Terrence und Darby erfahren hast in dem Interview, das du geführt hast, dass die beiden zusammen Musik gemacht haben, dann kriegst du von allen Seiten vielleicht Lob, aber auch von allen Seiten Beschuss. Weil dann können die Leute sagen, okay, ihr habt jetzt 10 unveröffentlichte Songs gemacht. Warum denn gerade die? Warum folgt auf einen Song von 1987, einer von 1995 und so weiter? Du begibst dich damit halt auch auf Glatteis. Und die vom Estate, also Michael hat auch gesagt, das hält die buchstäblich auch wach, sich zu fragen, wann sie was wann veröffentlichen. Ne? Und wenn du jetzt die etablierten Alben unterfütterst mit den extra B-Seiten, dann ist man natürlich auch auf einem sicheren Terrain einfach.
Stimmt.
Das Einzige, was man vielleicht hätte anders machen können, ist, also das finde ich bei David Bowie zum Beispiel sehr gut geregelt. Die gehen seine Karriere von 67 bis heute in Boxsets durch. Mhm. Ich hätte es für Prince zum Beispiel auch gut gefunden, wenn man tatsächlich mit For You begonnen hätte. Mhm. Dann wüsste man, was jedes Jahr kommt und kann sich vielleicht darauf freuen und weiß dann, okay, jetzt müssen wir halt 9 Jahre auf Sign of the Times warten, bis wir im Jahr 87 angelangt sind. Aber dann wäre das zumindest halt irgendwie die Reihenfolge. Nun hast du halt mit den riesen Boxsets zu 1999 und Sign of the Times schon 2 sehr große Brocken aus dem Weg geräumt oder sprich schon veröffentlicht. Purple Rain hätte ein bisschen üppiger vielleicht ausfallen können. Und es ist ja klar, dass es da eine gewisse Fallhöhe gibt zu Alben, die jetzt halt irgendwie kommen. Aber natürlich, ich würde mich auch total freuen, wenn es ein 100-CD-Songset gibt mit 100 Vault-Songs. Mhm. Aber das wäre wahrscheinlich auch marktmäßig nicht gut durchdacht. Also wenn man das so machen würde.
Ja, aber es gibt da unten, ja natürlich, aber es gibt da unten Versionen wie zum Beispiel Baby Your Trip, eins meiner Lieblingslieder von ihm. Das hat er als Demo mal aufgenommen und das leicht verzerrt. Deswegen hat er es neu aufgenommen. Aber die Neuaufnahme ist nicht so gut wie die alte. Die alte, das ist Prinz pur, es tropft aus jeder Sekunde seine Genialität heraus. Der Gesang, also, aber wegen einer kleinen Tonproblematik hat er es nochmal neu aufgenommen. Da würde ich mir die emotionalere Aufnahme in einer guten Qualität jederzeit kaufen. Aber ich bin natürlich auch ein Prinz-Fan. Mhm.
Gabi, gibt es bei dir einen Song, der nicht veröffentlicht ist, wo du denkst, den willst du jetzt unbedingt hören?
Nee, fällt mir jetzt gerade spontan nichts ein. Aber was ich gerade spontan gedacht habe, was ich glaube ich ganz geil finde, wäre ein Package Release vom Black Album und Love Sexy.
Habe ich auch schon mal angeregt.
Ah, ich finde, die beiden Platten passen überhaupt nicht.
Aber, deswegen doch. Aber das ist doch das Spannende. Warum scrappt er das eine, um dann Love Sexy zu... Und was ist vielleicht da noch drumherum entstanden? Ich meine, ich bin ja sowieso... Also hat ja bei mir alles irgendwie so mit Love Sexy angefangen. Deswegen glaube ich, finde ich irgendwann... was zu Love Sexy ganz gut. Habe ich ja, ich habe ja die Platte geschenkt bekommen von einer Freundin, die sich die gekauft hat und die ganz furchtbar fand. Und
was?
Ja. Also ich habe mir die neue Prince-Platte gekauft. Waren wir so zu Besuch bei ihr. Hier, hört mal, was ist das? Das ist doch irgendwie total komisch.
Also ich werde es nicht vergessen, als ich in Oldenburg in einem Plattenladen war und dann die Maxi-Single von Alphabet Street gekauft hat, die kein Cover hatte.
Ja, dieses Plastikding.
Das,
ne?
Gibt's nicht. Eigentlich ist das so anti, ne? Aber es war einfach so toll, sowas zu machen. Ich habe ja mal diesen Wunsch, in einem konkreten Gespräch mit einem, der für den Estate zuständig ist, auch mal geäußert. Das nächste bitte, das Double Package, Love Sexy und Black Album. Aber die, ja, völlig zu Recht lassen sich die Leute auch nicht in die Karten gucken und sagen, ja, das ist eine gute Idee. Und let's see what's coming out. Aber da wird halt überhaupt nichts gesagt. Ne? Aber ich halte das auch gerade, weil die einen Kontrast bieten, so Day and Night mäßig, dass man das irgendwie, dass man das gut paaren könnte, finde ich.
Dein Wort in Gottes Ohr, in Prince Estate's Ohr.
Und dann mit dem ursprünglich geplanten Originalcover von Love Sexy, wo man ihn doch angeblich ganz nackt drauf sehen soll.
Aber dann auch mit dem Aufsteller von Love Sexy, wo Cat das Herz trägt. Das hatte ich 15 Jahre bei mir in der WG und dann war es kaputt. Das
ist heute viel wert. Ich habe mal so ein etwas erweitertes, vergrößertes Love Sexy Foto gesehen von Mondino, wo man mehr von den Blumen sieht, aber nicht Prince in einer anderen Haltung. Das wär's ja dann quasi, ne?
Das, also ich, keine Ahnung, ob das stimmt. Ich habe das mal gehört, dass er eigentlich anders eher so von oben so fotografiert werden sollte, dass man so schon wenigstens noch so einen Schatten von seinem...
Da sind wir wieder. Der Bogen ist geschlossen, Gabi. Willkommen, Chatgruppe.
Vielleicht seid ihr beide in der gleichen Chatgruppe.
Frauen sind wirklich ganz schlimm, was das Sexualisieren von männlichen Popstars angeht. Es ist wirklich so. Ich weiß nicht, ob Frauen da nicht tendenziell schlimmer sind als Männer.
Das glaube ich nicht. Aber es ist ein bisschen neu. Ich bin ein bisschen enttäuscht jetzt.
Aber
ich
dachte mir,
bei euch wäre das was Idealistisches.
Gab es denn mal einen Song von Prince, wo du dachtest, nee, also der trifft ja den Ton nicht, was das Erotische angeht? Oder ist es irgendwie zu cheesy oder das ist zu aggressiv?
Ja, cheesy war er ja öfter mal. Also ich war so ein bisschen... Ich glaube, so diese ganze Phase so um The Rainbow Children rum war mir so ein bisschen unheimlich, weil er da so dann ja auch dann doch so sehr religiös war. Das nicht auch so die Zeit, wo er dann zu den Zeugen Jehovas ging? Da hat er dann angefangen, so die Texte auch zu ändern und war dann nicht mehr so sexuell, so explizit und so, weil er gesagt hat, er will das nicht mehr so. Das war auch, da war ich auch, wann war denn das? 2002,
ne? Da habe ich ihn auch gesehen.
In Oberhausen war ich. Mhm. Das war auch nicht mein Lieblingskonzert. Da bin ich irgendwie auch so mit diesem Jazz-Schlagzeug und so, da bin ich nicht so. Da war ich auch furchtbar krank. Da war ich irgendwie 38, 39 Fieber gehabt oder so. Als ich nach Hause kam, war ich richtig krank. Vielleicht habe ich es deswegen nicht genossen. Aber das war so, das weiß ich nicht. Das fand ich so ein bisschen...
Aber mit Religion hat er mich noch nie bekommen. Das war ja mir persönlich viel zu amerikanisch. Wenn er bei der Love Sexy gerufen hat, do you believe? Also da konnte ich nicht
mitgehen. Ich fand es ja immer so tragisch, dass er dann zu den... Also an Gott glauben ist ja so eine Sache. Aber er hat ja auch immer so für sich gesagt, sein Glaube ist so frei, ne? So von jeglicher Religionsstruktur. Mhm. Da konnte ich noch so andocken, aber dann, dass das dann so wirklich dann, er dann da bei den Zeugen Jehovas war und so, das fand ich alles ein bisschen.
Ja, das war das krasse Gegenteil von frei eigentlich.
Ja.
Ne? Das ist eine total orthodoxe Linie und The Christ statt The Cross, gut, da sagt man ja, dass Larry Graham da auch mit dran schuld ist, also die Rainbow-Children-Geschichte, da habe ich ihn auch gesehen, das war in Berlin 2002, da war ich sehr, sehr wütend auf den Fanclub. Also der offizielle Fanclub, weil ja Prince dafür gesorgt hat, dass sie den vorderen Bereich besetzen durften. Was dazu geführt hat, ich möchte es in dieser Podcast-Sendung sagen, dass ich meinen sehr teuren Sitzplatz in der dritten Reihe im ICC aufgeben musste und nach hinten wandern musste auf irgendeinen Platz, wo ich gar nichts mehr gesehen habe, weil ich so eine Wand vor mir, ja, so richtig eine Frechheit. Aber der Konzertveranstalter, dem wohl auch die Hände gebunden gewesen sind, hat mir dafür, da war ich noch nicht mal Musikjournalist, also ich habe da nicht profitiert von Begünstigung, hat mir dann dafür dann irgendwie Freikarte für ein anderes Konzert meiner Wahl dann irgendwie gegeben. Also der Prince durchgesetzt, dass vorne seine Truppe ist, egal wer wo was für welchen teuren Platz was gekauft hat. Und da konnte ich dann hin. Ich weiß noch, das war nach den Terroranschlägen von Bali mit 80 Toten und das hat Prince da auch adressiert vor The Ladder. Hat er auch gesagt, es war also auch nach 9-11, da kam sogar noch mal Bali und später wird auch noch London kommen. Und das hat ihn damals dann schon bewegt. Also ich fand die Phase auch nicht berauschend. Er hat ja mal wie verzweifelt immer Jazz gerufen. Und da ging ja, glaube ich, auch die Zeit los mit Real Music by Real Musicians, was auf der einen Seite aus seiner Sicht aus so ein berechtigtes Statement ist, weil er der Musician ist. Auf der anderen Seite aber auch ein bisschen wie ein Gemeinplatz für mich vorkam, weil ein überwiegender Teil der Musiker wirklich real war und die dann auch real Music gemacht haben. Mhm. Oder?
Ja, aber zu dieser Ungerecht bei Konzerten, das habe ich so oft erlebt. Also bei Jamie Cullum vor 3 Jahren, ich glaube, da haben wir noch vor Ort ein Upgrade gekauft für nochmal 100 Euro pro Ticket, um in der ersten Reihe zu sitzen. Und nach 5 Minuten hat er 500 Kids von den letzten Rängen nach vorne gerufen. Zum Glück konnten wir gerade noch an den Bühnenrand springen, sonst wäre der Abend auch vorbei. Also damit muss man halt leben, das finde ich.
Aber das hat mir damals auch die Laune verhagelt. Das war zwar Stehkonzert, aber da war auch, es war so eine Absperrung. Mhm. Wo man dann nicht durch durfte.
Du, die haben auch, ich weiß noch, ich saß da vorne und habe gemerkt, es haben sich Leute mit drum gruppiert, die anders waren als ich. Die auch Fans waren, aber die gewisse Art von Gemeinschaft waren und der ist mir langsam gedämmert, okay, das ist dann irgendwie sein Swarm. Ne? Und da hat auch einer gesagt, meine Richtung, also nicht mich direkt angesprochen, das haben sie sich nicht getraut, aber dann hat einer gesagt, was macht denn der da, der gehört doch gar nicht mit dazu. Und da dachte ich, das ist aber eine Sache, die Prince auch nicht geil gefunden hätte. Mhm. Also so, es war die Zeit des großen Clinchs mit den Plattenfirmen oder er wurde langsam wieder zu Prince natürlich, aber er hat da seine Wunden davon getragen, aber das kann er auch nicht so geil finden, dass er irgendwie nur so Yes-Sayer unter den Leuten hat, die halt irgendwie niemanden anders zu akzeptieren, denn der nicht...
Das ist doch der Klassiker bei allen Stars, bei allen Wirtschaftsbossen und so weiter. oder guck dir die deutsche Geschichte an, oder Hitler, egal wie du nimmst, wenn er da oben ist, in irgendeiner Form die Nummer eins ist, das Erste, was flöten geht, das sind die Kritiker. Ja, das ist ja
stimmt.
Leider so. Und ich glaube auch Prinz, also im privaten Bereich, wir hatten ja vorhin dieses rührende Gespräch über seine letzten Tage und so, und ich hätte ihm wirklich gewünscht, er hätte ein paar stärkere Leute um sich herum gehabt in den letzten Tagen, die vielleicht auch andere Entscheidungen früher getroffen hätten. Aber das war seine Entscheidung, diese Leute abzusägen. Das hat man oft gehört, dass Musiker, wenn die nur einmal wieder Worte gegeben haben, einfach nicht mehr dabei waren und so. Und das schaffst du natürlich ein Klima, der
Abmucker. Ja, aber umso trauriger ist ja, wenn es Leute in dem Zirkel gab, die gesagt haben, I saw it coming, wo man sich fragen muss, okay, why didn't you do anything?
Ja, ja, aber das ist ja, also bei unserem, wie heißt sie, na, die 5 Tage davor im Flieger dabei war?
Judith Hill.
Judith Hill.
Also guck dir an, was das mit ihr macht, auch was die Fans mit ihr machen. Also ihr psychischer Zustand war ja vor ein paar Monaten echt krass, dass sie sich die Haare abrasiert hat und so weiter. Also ich glaube, wenn du mit einem Star zu tun hast, das habe ich in verschiedenen Bereichen ein paar Mal gehabt, ich bin dann eher den zu anstrengend, weil ich immer meinen eigenen Kopf habe und mich auch immer für die interessiere. Das wollen die manchmal gar nicht. Und daher bin ich zum Schluss nie mehr mit dabei. Und die Leute, die dabei sind, das sind die oft, die einfach alles mitgemacht haben und weggenickt haben. Nur die helfen dir nicht, wenn am Ende du jemand brauchst, der stark ist. Ja. Teufelskreis.
Habt ihr das letzte Album, oder das Bootleg des letzten Auftritts in Atlanta, habt ihr das mal gehört? Piano und Mikrofon?
Versucht, aber nicht zu Ende.
Ich wollte auch gerade sagen, das ist das.
Was hat er als letztes gespielt da beim Auftritt? Wisst ihr das noch?
Ich habe es ja nicht zu Ende geguckt.
Ach so, ja. Eine Audioaufnahme gibt es irgendwie. Ne? Also schlechte Audience-Quality halt irgendwie. Aber
es gibt kein Bild davon. Also ich glaube, ich habe eine Aufnahme.
Ja, den gibt es bestimmt.
YouTube. Aber
Der war ja sehr dahinterher, so wie Kate Bush ein paar vorher auch, dass wirklich niemand da filmt. Ne? Der strikt verboten und wahrscheinlich auch mit Rauswurf gedroht. Ich habe deswegen nur einen Audio-Mitschnitt auf YouTube mal
gehört. Aber das, was ich gesehen habe, das sieht aber nicht nach Amateur-Handy aus.
Oh.
Das sieht professionell aus. Aber gut, ich gucke nochmal. Wenn ich es habe oder finde, dann schicke ich es dir.
Gerne.
Für mich ist es immer noch zu emotional, auch vor allem, als ich über die letzten Tage geredet habe. Da bin ich immer noch angefasst und da muss ich gar nicht hin. Ja. Und dafür haben wir halt seine Musik und die Begeisterung der Fans. Und dabei bleibe ich noch ein paar Jahre, bevor ich mir den nächsten Schritt zutraue.
Stimmt. Ja, so langsam kommen wir jetzt auch zum Ende unseres Podcasts.
Oh.
Ja, ich stelle mit Erschrecken fest, es ist ja tatsächlich ein bisschen kürzer geworden, das ist unser Sign of the Times Talk. Aber vielleicht sind unsere, es kommt schon wieder die Feuer im Hintergrund. Jetzt holen sie diesmal mich ab.
Ja, hoffe ich.
Du hast Gegenanruf gemacht. So, aber vielleicht können wir nochmal, zum Abschluss haben wir uns nochmal überlegt, vielleicht können wir mal so eine Geschichte auch mal erzählen, die uns nochmal persönlich zum Abschluss nochmal Prince, über die wir uns selber gewundert haben oder eine persönliche Geschichte, die uns selber nahe gegangen ist oder vielleicht so eine gewisse Art, wie es in meinem Fall sein wird, eine gewisse Art Beichte sein wird. Ich muss gestehen, dass es in meinem Leben eine Phase gab, in der mir Michael Jackson deutlich näher gewesen ist als Prince.
Ich habe dich nicht gehört. Was? Wen?
Ja, ich sag's noch mal, ich kann es auch noch mal deutlicher artikulieren, indem mir Michael Jackson etwas näher gewesen ist als Prince. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, und das ist nämlich auch eine Parallele, die mein Sohn nämlich auch hat, der ist 7, ihm versuche ich auch mal klar zu machen, dass Prince der weitaus fähigere, kompetentere Musiker gewesen ist als Michael Jackson. Aber das sieht er nicht ein. Und ich habe mich oft danach gefragt, woran liegt das denn eigentlich? Also warum haben Kinder zunächst immer einen schnelleren Zugang zu Michael Jackson als zu Prince? Trifft natürlich nicht auf alle Kinder zu, aber ich behaupte, dass es für viele Kinder so ist. Und ich glaube, es hängt vielleicht auch ein bisschen mit den Videos zusammen, oder? Die sind immer so ein bisschen kindlicher. Du hast natürlich irgendwie das Thriller-Video, wo Michael Jackson sich zuerst in Werwolf und dann auch in einen Zombie verwandelt. Aber du hast dann auch so Sachen wie Black or White mit diesen Morphing-Effekten oder Speed Demon, wo dann diese Knetpuppen irgendwie tanzen. Ich kann es mir nicht anders erklären. Verliegt es aber auch in gewisser Art auch daran, dass Kinder naturgemäß diese dämonisch-sexuelle Aura, die Prince stärker ausstrahlt, die überhaupt ausstrahlt, dass es für Kinder vielleicht nicht so empfänglich ist.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das tatsächlich auch, dass Michael Jackson ja auch selber eher so eine kindliche Ausstrahlung hatte.
Ja.
Also ich, als Kind war ich, also auch, also da ehrlich gesagt bin ich da bei dir. Also ich habe auch erst so Kontakt zu Michael Jackson gehabt.
Ja, das ist doch irre. Zu Prince. Also ich hatte begonnen, beide zu...
Leute, das Gespräch nimmt hier am Ende eine ganz komische Richtung.
Ja, ihr seid ja auch noch dran. Aber ich wollte nur sagen, beide Platten sind mehr oder weniger parallel erschienen, Signs of the Times und Bad. Und wenn man sich die Cover anguckt, Vorderseite und Rückseite für ein Kind, war Bad, das muss ja nicht positiv sein, aber es war tatsächlich zugänglicher. Du hast diesen Ledernietenschnallenmann da gehabt, der sah aus wie so ein Actionheld, wie so ein Predator oder sowas. Also Predator wie der Film Predator, nicht wie ein Sexual Predator. Aber und dann hast du diese Songs, die sehr viel schlichter strukturiert gewesen sind. Das ist ja alles im Grunde eine Verteidigung von Prince, sich jetzt führen. Ne? Und dann hast du daneben das Signs of the Times Cover gehabt, das unscharf fotografiert war. Du konntest nicht genau sehen, wer da in der Hälfte des Bildes drin war. War das ein Mann oder eine Frau? Diese sehr verschnörkelte...
Aber da hast du es doch schon. Prince war immer anspruchsvoll. Zu anspruchsvoll vielleicht auch für den normalen Menschen. Da hat Michael Jackson, glaube ich, viel einfacher, schnell...
Auf jeden Fall.
...einen glatten Hit angebracht, ein paar Dance-Moves... Und weiter ging es nicht bei Prince, da musste er teilweise schon Ahnung von Musik haben, um überhaupt mitzukommen, was er da macht.
Ja, ja, klar. Das hat sich dann ja auch schnell gelegt. Also dann kam er 88.
Gott sei Dank, dann kam das Jugendamt.
Ja, kam in den Waisenkindjahre. Und also das war eine Sache, die mich bis heute beschäftigt, was die beiden unterscheidet oder was ihn so zugänglich macht. Warum Kinder die Musik von ihm eher mögen oder zum Anfang vielleicht eher mögen. Es gibt ja auch, ich glaube, das erste Video, das Prince mit Kindern gemacht hat, war Diamonds and Pearls, oder? Wo man dann Kinder auch mal drin sah, oder?
Stimmt.
Also das Thema Kinder war in der Prince-Welt einfach auch nicht vorgesehen. Er hat ja nie Musik für Kinder gemacht.
Und bei Seven dann später.
Ja, genau, bei Seven auch noch.
Ja.
Aber das war für ihn dann anscheinend auch neu. Naja, das war meine, ihr merkt schon, das war so etwas Verlegenheitsbeicht. Also ich hab nicht wirklich die Hose runtergelassen, sondern im Gegenteil, Prince noch mehr gelobt als vorher. Und dafür den erfolgreicheren Michael Jackson in den 80ern ja viel erfolgreicher war, noch erfolgreicher war, dafür ein bisschen runtergemacht. Ja, Gabi, jetzt bist du dran.
Ich. Also eine Geschichte.
Geile Übergabe.
Voll rein. Ja. Also eine Geschichte, die ich immer wieder ganz gerne erzähle, um nochmal zu betonen, wie stolz darauf ich heute noch bin, Prince-Fan zu sein, ist, ich glaube, ich war 17, also ich war noch keine 18, weil ich brauchte auch noch die Einwilligung meiner Mutter. Ich wollte unbedingt eine Tätowierung haben, also so eine Love-Symbol-Tätowierung, einfach schwarz, schlicht, hinten auf den Rücken. Und ich habe meine Mutter gefragt, ob sie da mit mir wohin gehen würde, wo man das machen könnte. Ich bin in Bayern auf dem Land aufgewachsen, da gab es damals kein Tattoo-Studio. Und irgendwann kam meine Mutter an, die hatte so aus dieser Wochenzeitung Blickpunkt dann so eine Anzeige ausgeschnitten, Tätowierertreffen in Altötting, in irgendeiner Kneipe. Und sie so, da gibt's einen Tätowierer, dann gehen wir da hin. Und dann habe ich einen Freund von mir, der war jetzt nicht so ein Prince-Fan, aber der war so ein Computer-Nerd und der hatte dieses Spiel, genau dieses CD-ROM-Spiel gab es mal, wo man in so Räume reingehen konnte und so. Der hatte so ein Prince-Computerspiel.
Ja, 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 das war das ja noch. Auch was mit Experience
oder so? Ja, irgend so eine Experience. Und ein Gadget dieser DVD war, dass man, dieser CD-ROM war, dass es da ausdruckbare Love-Symbol-Vorlagen gab. Und den habe ich dann gefragt, ob der mir das ausdrucken würde. Und hat mir das dann so in verschiedenen Größen ausgedruckt. Und dann bin ich mit meiner Mutter da in diese Rockerkneipe und da waren dann so 4, 5 Tätowierer und zu einem hin, kannst du das machen? Ja, so. Habe ich dann da gesessen.
Hat er wenigstens gefragt, was das bedeutet?
Nee, gar nicht. Das hat den...
Vielleicht kannte er, vielleicht wusste er. Nee, er wusste wahrscheinlich nicht.
Ne? Aber das war wirklich ein lustiger Abend, weil wir da so mittendrin, da waren nur so Volltätowierte und dann auch noch irgendwelche, die das so super fanden, dass meine Mutter da mit mir war. Wir hatten so viele neue Freunde am Ende von dem Abend. Die haben alle ihre Shirts ausgezogen und ihre Adler auf der Brust und was gezeigt. Und ich weiß auch nicht, ich habe ja vorhin schon über meine Mutter geschwärmt, dass sie unglaublich unterstützend so mit diesem Fantum war und da ganz, ganz...
Liebe Mütter, nehmt euch ein Beispiel an Gabis Mutter.
Ja, also die war so, die musste da auch nicht richtig mitmachen. Es war jetzt nicht so, dass sie ihn jetzt ständig hört. Sie hat immer gerne gesagt, er klingt wie ein liebestoller Kater. Das war immer so ihre... Das hat meine Mutter immer gesagt, zu Scandalous, als dieses Video von Scandalous rauskam.
Da hat er gemaunzt.
Genau, da hat sie gesagt, er klingt wie ein liebestoller Kater. Aber irgendwie, sie war das... Ach, sie fand den auch cool, der war anders und sie konnte das irgendwie immer gut nachvollziehen und sie hat das immer sehr unterstützt und sie ist da mit mir hingegangen und wir hatten das auch meinem Vater nicht gesagt, das ist aber nicht ein Papa und dann habe ich das gekriegt, diese Tätowierung, ich war da sehr glücklich drüber und ich glaube, das war dann auch schon irgendwie ein Jahr später oder so, sind wir in so einem Familienurlaub irgendwie mit meiner Patentante und so und waren da am Pool und ich hatte ein Bikini an und auch mein Vater sah das dann zum ersten Mal. da habe ich drüber nachgedacht und es brach eine riesen Diskussion, familiäre Diskussion vom Zaun über diese Tätowierung und erstmal ich wurde dann so in die Zange genommen, wie ich mir denn quasi den Namen eines Künstlers tätowieren lassen kann mit 17, 18 und du bist doch noch so jung und wie viele Künstler gibt es da draußen und das ist doch, mein Gott, da hat sie doch noch gar keine richtige Meinung und dann ging es auf meine Mutter, wieso sie denn da mit mir hingegangen ist und Riesenfamiliendiskussion. Ich weiß, dass alle um mich drum herum saßen, das war so abends beim Abendessen und inklusive meinem Vater dann so, also das ist in 2 Jahren, findest du jemand anders toll? Und ich saß dann so da mit verschränkten Armen und sagte, nein, ich weiß das ganz genau, ich werde diesen Menschen immer, immer, immer toll finden und mein Geschmack wird sich da niemals, also ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich damals so geglaubt habe oder ob das natürlich einfach, ich das ja irgendwie sagen musste, weil ich musste ja so meine Position vertreten. Aber
da durchgezogen.
Ich habe es durchgezogen.
Naja, zumal ja auch für solche Diskussionen mit den Eltern die Platzierung der Tätowierung auf den Vorteil ist, du kannst ihn ja im wahrsten Sinne des Wortes den Rücken zudrehen. Und die Tätowierung dann zeigen. Beim Argumentieren den Rücken zudrehen, dann hören sie dich, aber sehen gleichzeitig auch das, worüber sie sich aufregen. Tätowierung auf dem Rücken.
Ja, also ich war da auf jeden Fall, ich habe das sehr verteidigt.
Das heißt, du hast jetzt ein großes Print-Symbol auf dem Rücken.
Das zeige ich euch jetzt hier, man weiß jetzt keiner. Okay. Nur so hinten so offen, ich kann euch das nachher mal zeigen. Mhm. Aber ich kann euch auch verraten, was ich noch nicht offiziell verraten habe. Ich spiele seit jetzt, also seit spätestens seit 2016, seit seinem Tod, mit dem Gedanken, irgendwann werde ich das nach und nach machen. Ich möchte das gerne mal nachstechen lassen, weil das sieht natürlich auch nicht mehr schön aus. Und die Vorstellung, die ich jetzt habe, ist, ich möchte gerne, dass da eine Lotusblüte drumherum tätowieren, dass das Prince-Symbol auf einer Lotusblüte drauf sitzt. Oben auf den Rücken 2 Wolken mit einem Regenbogen. Ihr erinnert euch an den wunderschönen Regenbogen. Denkt ihr auch jedes Mal an Prince, wenn ihr einen Regenbogen seht? Jedes Mal.
Wo sah man ihn denn?
Über Paisley Park.
Paisley Park.
So wie gemalt. Wenige Stunden, nachdem er gestorben ist.
Ja, stimmt. Das hatte ich ganz vergessen. Ja. Mhm.
So, ist immer, wenn ich, da habe ich auch schon alle meine Freunde angesteckt, immer wenn wir einen Regenbogen sehen, sagt, guck mal, Prince ist da. So. Also auf jeden Fall ein Regenbogen, Wolken, ein Regenbogen, vielleicht noch 2 Tauben rechts und links. Und lila Regen, der hinunterregnet. Ja,
aber das super, das mache ich dir locker hier in der nächsten
Stunde. Machen wir jetzt gleich.
Ich zitter auch nicht mehr so hart wie früher.
Das große Tattoo-Projekt meines Lebens. Irgendwann werde ich es tun.
Okay. Tja, Michael, auch du kommst nicht drum herum,
eine Geschichte zu erzählen. Zum Schluss. Ja, meine Geschichte ist eigentlich, dass ich mich immer noch darüber wundere, dass Prince nie so richtig einen Durchbruch in Deutschland geschafft hat. Von allen Industrieländern hat er hier am wenigsten Platten verkauft. Und ich kann mich erinnern, letztes Mal haben wir auch darüber geredet, dass bei den Shows in Süddeutschland waren immer viele Italiener, in Shows in Dortmund, das war eigentlich ein Heimspiel der Holländer und so weiter. Also umso froher, sagt man das froher, umso glücklicher bin ich wirklich, dass es so Horte gibt in Deutschland wie diese Chatrooms oder die Prinzgruppen im Internet oder den Rolling Stone gibt, wo ihr immer wieder euch den annimmt und ihn pfleglich behandelt. Und ja, da wollte ich einfach nur noch sagen, das finde ich super, dass es wenigstens ein Heft gibt in Deutschland, das erkannt hat, dass man ihn pflegen muss. Und an alle Zuhörer, wenn ihr den Stone auch gut findet und die Chats, die Gespräche hier, dann schießt ein Abo. Das sage ich selber als Abonnent und ja, würde mich freuen, wenn wir in 20 Jahren noch unsere Rolling Stone Prinz Gespräche erhalten könnten.
Das ist sehr nett von dir. Okay, dann würde ich sagen, bedanken wir uns. Ich bedanke mich bei Gabi Rudolph und bei Michael Bierbeck dafür, dass ihr hergekommen seid. 2 außergewöhnliche Prince-Fans.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da sein durfte.
Ja, ist immer wieder toll, sich zu unterhalten und irgendwie zu merken, dass man, auch wenn man sich vorher noch nicht gekannt hat, irgendwie eine gemeinsame Geschichte in Zeitlinien hat und Dingen.
Das war so schön beim Vorgespräch zu sehen, wie schnell ihr andockt, einfach nur über dieses Thema. Hm. Dafür liebe ich auch die Künstler einfach, die bringen uns zusammen. Ja.
Wir sprechen jetzt seit exakt 4 Stunden über Prince mit dem Vorgespräch.
Wow. Ich sag mal, nächstes Mal müssen wir das Ding auch aufzeichnen, weil für die Super-Nerds war das wirklich deep.
Und dann bedanken wir uns bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Sagt man eigentlich fürs Einschalten auch bei Podcasts oder ist es zu fernsehmäßig?
Zuhören.
Fürs Zuhören.
Dabei sein.
Fürs Dabei sein, noch besser. Und bis zum nächsten Mal.
Tschö.
Tschüss. Tschüss.